da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und damit ein herzliches Willkommen hier bei uns bei den Nostromo-Gesprächen. Ich bin der Host heute, ich bin der Sebastian und ich begrüße meinen Co-Host für heute, den lieben Udo. Hallo Udo.
Hallöchen, lieber Basti.
Ja, wir beide, wir haben uns heute versammelt, um den Aftermath unserer Trilogie, unserer Giallo-Trilogie zu begehen. Wir hatten jetzt, wie ich finde, zwei sehr schöne Gespräche über sehr unterschiedliche Giallo-Filme. Und heute sprechen wir auch über eine Art Giallo? Fragezeichen? Oder auch nicht? Oder geht es um einen Giallo in einem ganz anderen Film? Das werden wir heute rausfinden. Und ja, ich finde es sehr schön, der Film, den hatten wir schon sehr, sehr, sehr lange auf unseren Zetteln. Ich weiß, du hast den irgendwann mal aufgeschrieben.
Mhm.
Daraufhin hatte ich den mal besorgt. Und jetzt in Vorbereitung für, was könnte denn jetzt eigentlich so der dritte Film sein, hast du den nochmal vorgeschlagen. Und ich hatte aber selber schon überlegt, Mensch, lass uns doch mal über Barbarian Sound Studio sprechen.
Mhm.
Und dann habe ich einfach gesagt, ja, so machen wir das. Da sind wir hier gerade connected gewesen und das bietet sich an.
So und, ist es.
Ja, ich kann schon gleich vorweggeben, heute geht es ganz viel um Soundscapes, um Audiophilie und um Nostalgie, die man hören kann. Und damit möchte ich auch gerne mit meiner ersten Frage für heute einsteigen, damit wir vielleicht dieses Thema, dieses Audio-Thema mal ein bisschen aufmachen. Wir reden ja sonst viel über Lichtsetzung, wir reden viel über Kamera, über Musik, Drehbuchstruktur und Audio und vor allen Dingen auch das Sounddesign, das erwähnen wir, aber nicht so, wie wir es heute tun werden und deswegen möchte ich dem schon ein bisschen mehr Unterbau geben und deswegen meine Frage, Udo, was ist denn bei dir so eine Erfahrung in deinem Leben, vielleicht so eine der ersten oder frühesten, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, mit einem Audiogerät oder mit einem Audio-Erlebnis? Gibt es da irgendwas?
Da muss ich eigentlich zwei Geschichten hintereinander erzählen, um das richtig aufzugreifen. Denn so meine Geschichte mit Audio-Medien ist sehr lang und sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr tief und hat bei mir auch sehr viele Wurzeln geschlagen und zu sehr vielen Dingen geführt. Ich glaube, das allererste, woran ich da denke, ist definitiv mein Paps, der immer so der ein großer Musikhörer in der Familie war. Der hatte so seinen Schallplattenspieler und die Sammlung seiner Schallplatten. Aber was mich immer noch viel mehr begeistert hat, war seine Bandmaschine. Das war so eine richtige, so vertikal aufgestellte Bandmaschine. Ach Mist, er hat mir letztens noch gesagt, wie die hieß, das habe ich schon wieder vergessen. Aber die halt einfach mit diesen riesengroßen Bändern, wie auch hier in diesem Film, gelaufen ist. Und da hat er seine Aufnahmen gemacht, da hatte der so ein paar ABBA-Geschichten drauf und sonst wie was. Und das lief dann auch bei Familienfeiern oder wenn irgendwie Leute im Wohnzimmer zusammenkamen, dann hat er diese Bandmaschine angestellt und das war immer irgendwie magisch, weil ich dieses Knistern und dieses Knacksen, dieses Rauschen, der hatte so richtig so Standlautsprecher, die auch so richtig krass nach 60er, 70er Jahren aussahen mit so einem Metallfuß, so einem Holzdesign und so einer Bespannung auch so in diesen Farben von früher, so dieses beige bräunliche. Das fand ich ganz, ganz großartig, ne? Da kam dann dieser tolle Sound raus, dieser sehr erdige, sehr warme Sound. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber ich glaube, das, wo die Frage besser beantwortet ist, ist eigentlich ein anderer Punkt. Bei uns waren häufig zu Gast meine Patentante mit ihrem Mann und den zwei Kids. Und einer von den beiden, der hatte eine sehr kreative Ader, die hat er auch heute noch. Der hat an verschiedenen Projekten später gearbeitet, auch in der Musik. Der hat zum Beispiel bei der Mucke vom ersten und zweiten Wixxer mitgearbeitet. Guter Mann. Der war da noch ziemlich jung und regelmäßig zu Gast. Und die Eltern haben sich immer zum Malefiz-Spielen verzogen, während wir Kids dann irgendwie andere Sachen gemacht haben. Und der Carsten hat mich angesteckt mit interessanten Projekten. Er hat mit mir so mein erstes Videoprojekt gemacht und mir gezeigt, wie man mit so einem digitalen Camcorder und ein bisschen Schnitt und ein paar guten Ideen echt witzige Szenen drehen kann. Aber noch viel besser war, als er mich das erste Mal, das war in seinem Haus hier in der Nähe von Düsseldorf, mitgenommen hat in seinen Klangbereich, den er damals schon hatte, so mit ein paar Keyboards, Synthesizer-Geschichten und sowas. Und er hatte da ein Vierspur-Kassettenrekorder-Aufnahmegerät, womit er so vier Spuren hintereinander aufnehmen konnte oder auch parallel aufnehmen konnte. Und hat mir das gezeigt, so wie das funktioniert. Und hat mit mir da so meinen allerersten Song in meinem Leben gemacht, den ich da aufnehmen konnte. So total rudimentär halt, ne? Und das haben wir auf Kassette aufgenommen. Sowas Elektromäßiges, sehr Tanzbares, sehr Rhythmisches und einfach total experimentelle Spielerei. Und lustig, die Kassette habe ich letztens noch aus dem Keller rausgerettet und sie funktioniert immer noch. Und das hat mich unglaublich begeistert, so diese Technik. Ne? Man stöpselt da ein paar Geräte zusammen, man kann an einem Synthesizer rumschrauben, man knallt das auf so ein Vierspurgerät und plötzlich entsteht da so ein ganzer Song. Das war für mich, ich war ein gutes Stück jünger noch als er, das war für mich pure Magie, das war pure Zauberei. Und ich glaube, das hat den Grundstein gelegt für das, was dann später kommen sollte. Nämlich, dass ich jetzt irgendwie irgendwann nach und nach meiner Band den Rappel gekriegt habe, irgendwie, dass ich alleine Musik machen wollte und eigentlich alleine Musik schrauben wollte und jetzt irgendwie bald 30 Alben gemacht habe. So, ne? Dass ich glaube, der erste Funke war genau da, so für meinen Forscherdrang, was Musik machen angeht und auf experimentelle Dinge und die Lust auf Soundprojekte und die Lust auf Aufnahmegeräte und sowas. So, und das zusammengenommen mit dieser Bandmaschine meines Vaters und diesem Klang erklärt, glaube ich, zumindest einen Teil dessen, was ich so einfach wahnsinnig gern tue, nämlich mich einschließen mit seltsamen Gerätschaften und irgendwelche Klänge produzieren und mich einfach unfassbar darüber freuen.
Stark, ja. Sehr schön.
Wie ist deine Verbindung, wie ist deine Geschichte, wo sind deine Ursprünge?
Also es ist ja wirklich so dieses, ich kann wirklich sagen, ich bin so ein Kind, man sollte immer irgendwas mit Medien zu tun haben, egal welche Form. Und das am einfachsten zugänglichste war bei uns ja immer die Kassette. Da haben wir dann vorm Radio gesessen und haben Lieblingslieder aufgenommen, wenn man schon die ersten Noten gehört, ah cool, jetzt müssen wir hier aufnehmen, Kassetten überspielen, Mixtapes machen. Und dann ging bei mir auch irgendwann so diese Filmphase richtig los und ich kann mich entsinnen, ich hatte so ein kleines Mini-Keyboard und habe dann da experimentiert mit diesem Keyboard und habe dann mein tragbares Kassettenrekorder-Aufnahmegerät genommen und habe den neben das Keyboard gelegt und habe sozusagen meine eigenen Songs live dann aufgenommen.
Geil.
Und hatte die dann auf Kassette. Und hatte von da aus dann schon überlegt, wie kann ich jetzt sozusagen da noch ein bisschen mehr machen und Effekte machen. Und da fehlte mir sozusagen tatsächlich A, das technische Verständnis, jemanden, der mir da hätte helfen können damals zu dieser Zeit, oder halt einfach nur Zugang zu modernerer Technik, die es ja dann mit der Jahrtausendwende mit Computern und entsprechender Software und sowas eben halt auch gab und da konnte man das sehr schnell machen. Jetzt bin ich ja natürlich ein Schlagzeuger und das seit Ende der 90er, das heißt also ich habe sehr viel mit Audio-Prozessen zu tun, mit Aufnahmen und bin auch sehr gerne ins Studio gegangen und habe da auch mal genau zugeschaut und wusste auch immer ganz genau, eigentlich würde ich das schon gerne können wollen, aber ich mag den Austausch mit Produzenten oder Sound-Engineers im Studio mag ich gerne, denn die bringen ja das wichtige zusätzliche paar Ohren mit und mit denen kann man sich dann auch über die eigenen Sounds unterhalten und das habe ich irgendwie immer ein bisschen mehr genossen, als das jetzt einfach nur selber im Proberaum alles aufzunehmen. Und da bin ich erst sehr spät tatsächlich dazu gekommen, mein Schlagzeug wirklich selber zu recorden, muss ich wirklich sagen. Also das hätte ich eigentlich schon alles viel eher haben können, aber ich mochte auch die Atmosphäre von Studios, mochte schon immer. Ich kann mich erinnern, auch 2013 haben wir eine EP aufgenommen und die hatten tatsächlich noch eine Bandmaschine da und das haben wir noch oldschool aufgenommen. Also das war richtig geil. Das war ein ganz alter, ranziger Keller und da stand das Ding da und da haben wir das Ding aufgenommen und ich also wirklich, es ist ja eigentlich schon alles voll durchdigitalisiert gewesen zu dem Zeitpunkt, aber das war nochmal so ein Gefühl und ich finde, das hört man den Aufnahmen auch, das hört man denn auch raus, dass die noch analog aufgenommen sind. Ja. Also
ja.
Riesengroßes Ding. Und jetzt letztes Jahr, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht letztes Jahr, dieses Jahr, habe ich ja das Sounddesign für meinen Kurzfilm, habe ich ja selber gemacht, zumindest angelegt und das danach dann nochmal mixen und mastern lassen. Aber das waren 3 Wochen echt krasse, intensive Arbeit, bis man das Sounddesign da angelegt hat. Also ich kann wirklich sagen, alles, was irgendwie mit Audiobearbeitung, Töne generieren, Töne erstellen, Effekte und sowas halt, das, da kann man sich echt drin verlieren. Mhm. Und ich glaube, dieses sich drin verlieren, da wirst du mir wahrscheinlich beipflichten müssen.
Ja, 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 da bin ich großer Meister drin. Es ist irgendwie, ich fand's ganz lustig. Jetzt die Tage hat ein Kumpel mir eine Frage gestellt, so der begleitet meine Musik schon von frühester Stunde an. Das ist ein Kumpel, der irgendwie so alles kennt, alles durchgehört hat, mehrfach durchgehört hat, der früher auch Rezensionen irgendwie über meine Musik geschrieben hat. Darüber habe ich ihn kennengelernt. Er hat mir die Frage gestellt, wie es jetzt irgendwie bei mir mit der hat mitgekriegt, ich habe ein neues Album rausgebracht, ganz frisch, und wie es bei mir so mit KI aussieht, ob ich das jetzt irgendwie nutze für meine Musik, ob es das irgendwie Einzug gehalten hat in die Tools, die ich benutze, wo ich dann nur sagen musste, Sascha, ich gehe genau den entgegengesetzten Weg, denn so, mhm, so je mehr KI und so weiter in die Welt kommt, desto mehr hole ich mir irgendwelche analogen Gerätschaften, wo ich ganz viele Kabel zusammenstecken muss und an ganz wahnsinnig vielen Knöpfen drehen muss, um irgendwelche Sounds rauszukriegen. Mhm. Gehe immer weiter dazu über, gar nicht mehr mit dem Computer aufzunehmen, sondern eigentlich nur noch mit irgendwelchen externen Geräten oder Kassette oder meinem Zoom-Gerät oder irgendwelchen Diktiergeräten und sowas und speise den ganzen Kram dann direkt irgendwie da rein und erst am Ende in den Computer, um das Ganze nochmal so ein bisschen klanglich aufzuhübschen. Aber so genau den entgegengesetzten Weg, weil ich irgendwie überhaupt gar keine Lust dazu habe, da irgendwie zu viele Knöpfe am Computer zu drücken, sondern eigentlich viel, viel lieber Kabel zusammenstecke und gucke, was passiert, und Regler drehe und gucke, was passiert, und ich gerade diese ganzen Unperfektheiten total mag, und ich auch irgendwie jetzt mit einem, ich habe hier so ein Synthi jetzt stehen, der so angelehnt ist an die Synthis der 70er, womit ich gerade ganz viel rumspiele. Es macht unglaublich viel Spaß damit, diese Sachen eben nicht korrekt einzuspielen, nicht haargenau auf Klick oder auf Klack oder auf sonst irgendwas, sondern wirklich auch so ein bisschen neben der Spur, ein bisschen leiernd und ein bisschen verrauscht und mal knackst es und irgendwas, und das macht mir so viel Freude, das würde so eine KI in meinen Augen so nicht leisten können. So, das ist jetzt kein Plädoyer gegen KI, das ist mir erstmal wurscht, aber es ist halt einfach so ein, ich merke, ich gehe da lieber in die Reduktion rein, so, und hole mir so ein paar Dinge, die ich hinstelle, und mache mit möglichst wenig ganz viel, so. Mhm. Und das macht mir da viel mehr Freude, weshalb ich die Frage gar nicht richtig beantworten konnte. Mhm. Außer eben genau so, ja. Das finde ich auch ganz schön an diesem Film hier. Deshalb freue ich mich so, dass wir den besprechen, weil es da ähnlich gemacht ist, weil da aus ganz viel, ganz wenig, ganz viel gemacht wird. So, ja, was die Sound-Dinge angeht. Die finde ich nämlich unglaublich faszinierend, die hier zu sehen sind.
Da werden wir auf jeden Fall noch ordentlich drauf zu sprechen kommen, was sie gemacht haben und vor allem, was das für ein riesengroßer Aufwand ist, überhaupt so einen Film zu vertonen. Also das ist ja wirklich ein riesengroßer Apparat, der da hinten dran hängt, und das werden wir heute auf jeden Fall ein bisschen ergründen. Was ich gerne auch mal ergründen wollen würde, ist tatsächlich die Biografie vom guten Regisseur des Films, denn hier hat der gute Peter Strickland Regie geführt, und ich kann wirklich sagen, dieser Film ist der einzige, den ich von ihm gesehen habe. Fast jeder andere Film, den er gemacht hat, also Full-Length-Film, steht auf meiner Watchliste, habe ich noch nicht gesehen. Deswegen wäre natürlich jetzt nochmal eine Frage an dich, wie gut bist du denn mit seinem Werk vertraut von Peter Strickland?
Na, so viele große Filme hat er ja gar nicht gemacht. Seine Liste sieht zwar lang aus, aber das meiste davon sind Kurzfilme. Ich glaube, richtig Langfilme, also Spielfilme gemacht hat er, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe, 5. So. Und davon habe ich zumindest 3 gesehen. Ich habe diesen Barbarian Sound Studio hier schon vor einer ganzen Weile zum ersten Mal gesehen, und dadurch ausgelöst habe ich mir noch den Duke von Burgundy, The Duke of Burgundy, reingepfiffen, den ich sehr mochte, der einen unglaublich schönen Stil hat und sowas Hypnotisches, sowas unglaublich Soghaftes irgendwie. Also der ist sehr besonders, auch durch seine Thematik ist er sehr besonders, der so ein bisschen mit SM-Praktiken spielt am Ende, aber auch einfach so formal mit Wiederholungen spielt. Und also den fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Und dann habe ich noch seinen In Fabric gesehen, und der ist interessant. So, der hat nämlich auch nochmal was sehr Giallo-haftes. Der hat was unglaublich toll stilisiertes, also visuell ist das teilweise ganz grandios, aber der ist so aufgeteilt, als wären das eigentlich 2 Filme in einem. Und davon mag ich einen die erste Hälfte wahnsinnig gerne. Den finde ich ganz fantastisch. Und die andere Hälfte überhaupt nicht. Und das hat es mir mit dem Film äußerst schwer gemacht, weil die andere Hälfte so eine ganz seltsame Humornote hat, mit der ich überhaupt gar nicht klarkam. Ich habe den hier stehen und werde den bestimmt irgendwann nochmal gucken, einfach um diese erste Hälfte nochmal zu genießen, die wirklich an die Größen alten Horrorkinos, auch ne, europäischer Gefilde, italienischer Gefilde, irgendwie sehr stark erinnert an vielen Ecken. Aber auch irgendwie was John Carpenter-mäßiges für mich hatte und noch irgendwie ganz, ganz viele andere spannende Einflüsse. Also der ist wirklich interessant so. Und seinen neuesten würde ich gerne gucken, aber da ist noch ein bisschen schwierig dran zu kommen, wie das bei Peter Strickland immer so ist, weil die Filme alle nicht so richtig große Veröffentlichung hier im deutschsprachigen Raum erfahren. Deshalb ist sein neuester, der Flachs-Gourmet, den konnte ich bisher noch nicht gucken. Das werde ich irgendwie... sobald möglich, sobald ich den mal irgendwie in einer sinnvollen Fassung ergattert habe, mal nachholen. Ja, aber es lohnt so oder so in seine Werke reinzugucken. Ich empfehle da definitiv den Duke of Burgundy, der eine ähnliche Faszination mit sich bringt wie der, den wir heute besprechen.
Ja, Peter Strickland, der hat sich gedacht, wie kann man eigentlich Prozesse des Filmemachens sichtbar machen, über die man sonst meistens auch nie was hört oder sieht. Und so ist er auf die Idee gekommen, Mensch, dieses Sound erstellen, da passiert ja manchmal auch nochmal wie ein neuer Film. Ich habe hier vielleicht ein schönes Zitat. Ich habe diesen Sommer mit David Brückner, der war ja auch zu Gast bei uns schon letztes Jahr, der hatte ja Rapunzels Fluch gemacht, die beiden Filme. Und mit denen hatten wir einen Kurzfilm gedreht und den haben wir auf eine Super 8 Kamera gedreht. Mhm. Und da kannst du natürlich keinen Ton mit aufnehmen, weil die Kamera wahnsinnig laut ist. Also musst du dann das Sounddesign machen. Und er meinte dann auch wirklich so, das ist ein ganz anderer Film geworden und der Film ist eigentlich erst damit entstanden, dass die das Sounddesign angelegt haben. Und ich wusste sofort, was er meint. Ich wusste wirklich sofort, was damit gemeint ist, weil du das eben halt alles von Scratch sozusagen nochmal neu anlegen und basteln musst. Weil wenn, dann musst du die Atmo und die ganzen Töne immer noch nachträglich aufnehmen, nachdem du abgedreht hast. Mhm. Oder eben halt über Libraries arbeiten. Und und so ist das eben halt auch hier, diese Herangehensweise von Strickland, dieses, ich möchte es gerne sichtbar machen, diesen Prozess. Und es ist natürlich, wenn du das heute machst, ist das schon, ich würde mal sagen, ein bisschen was langweiliger als noch in den 70er Jahren. Denn heute würde tatsächlich ein MacBook komplett ausreichen, um so ein Sounddesign für einen Film zu machen. Allerdings in den 70ern ging das nicht. Da braucht es Bandmaschinen, da braucht es Effekte, die in riesengroßen Racks übereinander gestapelt sind. Da mussten Schleifen angelegt werden, um das übereinanderlegen zu können. Das muss wieder aufgenommen werden und dann muss es am Ende wieder auf den fertigen Film halt noch mit drauf. Und das ist ein richtig krasser Prozess, der, und da gebe ich Peter Strickland komplett recht, komplett übersehen worden ist. Dafür hat sich irgendwie keiner wirklich interessiert. Außer, und das finde ich sehr witzig, dass wir schon wieder darauf kommen.
Brian De Palma.
So ist es. Yep. Genau, da sind wir wieder. Denn der hat das auch gemacht und ich finde, das ist so eine Verbindung, Blowout und Barbarian Sound Studio, die muss man ziehen.
Ja, muss man, definitiv. Also das ist einfach diese Liebe zu dieser Arbeit, diese Liebe zu den Details, alleine wie diese ganzen Dinge gezeigt werden. Da musste ich auch immer, wenn ich hier Barbarian Sound Studio gucke, auch immer wieder an wirklich tolle Aufnahmen in Blowout denken. Also das ist auf jeden Fall eine Verbindung, die da ist. Und ich finde das schön, du hast ja schon so viel genannt, was in diesem Film hier alles gezeigt wird. Alleine mit wie viel Liebe dann diese unterschiedlichen Mikrofone erwähnt werden, mit den unterschiedlichen Charakteristika, die diese Mikrofone mitbringen. Und er stellt die Höhe ein und die Entfernung ein, wie diese Klangkabine alleine gezeigt wird, mit diesem unglaublich schönen Licht in der Unschärfe immer, diese Lichteffekte, die davor entstehen. Das sieht auch so unglaublich toll aus hier und macht das Ganze so fühlbar, diesen Ort so fühlbar. Das ist direkt, dieser Ort ist magisch, dieser Ort, der hat irgendwie was ganz Besonderes, wo diese Klänge aufgenommen werden. Und ich finde, das haben halt eben diese alteingesessenen Tonstudios, ne? Ich dürfte in ein oder zwei schon mal reinluken. Die haben das einfach, diese Magie. Die haben, du spürst, was da drin entstanden ist. Du spürst diese kreative Kraft. Und das schafft dieser Film hier mir auch zu zeigen, mir das zu transportieren. Und das schätze ich sehr an ihm. Das ist einfach Liebe zu diesem Handwerk.
Das mit dem Handwerk hier in dem Film finde ich fast, also ich muss wirklich sagen, also das ist so, ich will nicht sagen nerdig, aber ich finde es teilweise so tief ins Detail gehen, das kann man zwar auch übersehen, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dann besteht dieser ganze Film wirklich aus so viel krassen Details. Mhm. Also da ist gerade das mit dem Mikrofon aufstellen, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, da könnte ich jetzt mit dir 20 Minuten drüber reden, weil dieses Mikrofon aufstellen, welches Mikrofon nimmst du? Na, da gibt es so verschiedene Mikrofonarten, sagtest du schon. Aber was hat das für einen Effekt, wenn ich das Mikrofon etwas weiter weg tue oder wenn ich es runter mache oder nach oben mache und mit der jeweiligen Richtcharakteristik des Mikrofons, also habe ich ein Richtmikrofon oder nehme ich eine Grenzfläche für bestimmte Dinge? Und das wiederum wirkt sich dann auf die Zuhörer da draußen, also ZuhörerInnen. Und das finde ich ja das Witzige, dass du das eigentlich ja irgendwie, du musst es als Toningenieur wissen, die Menschen da draußen wissen es aber nicht, die merken nur, wenn irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Und ich finde, beim Ton ist es schneller auffällig, wenn was nicht hinhaut, als bei der Kamera.
Ja, voll.
Wenn da mal so im Teleobjektiv ein ganz kleiner Wackler drin ist oder aber die Kamera so ein ganz kleines bisschen so eine Auf- und Abbewegung macht beim Tracking-Shot oder irgend sowas, egal. Aber wenn da irgendwas auf der Tonspur nicht hin hat oder der Ton irgendwie merkwürdig ist, dann sagst du doch auch, irgendwas stimmt halt hier nicht. Und ich finde, die Qualität eines Films zeichnet sich bei mir auch wirklich durch ein gutes Sounddesign und guten Ton eigentlich aus.
Es macht bei mir auch oft wirklich mindestens 50% eines Filmes halt aus. Ne? Manchmal sogar weit, weit mehr. Also manche Filme sind meine Lieblingsfilme gar nicht so sehr wegen der Bildebene oder der inhaltlichen Ebene, sondern wirklich wegen der Klangebene. Und das ist Fakt einfach, weil die ganzen Geräusche oder die Musik mich so umhauen. Nehmen wir jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ne? Ich bin Freund von Stranger Things, so die Serie. Ich bin wirklich sehr begeistert und das hat ganz, ganz viele Gründe so. Ich mag diese Stephen King Flair, ich mag diesen Carpenter-Einschlag, der da kommt. Ich mag die Erzählweise, dieses Coming-of-Age-Gedöns liebe ich ja eh. Aber was für mich auch ganz, ganz viel ausmacht, ist tatsächlich die Klangebene, weil ich finde, dass diese beiden Jungs, die diese Musik gemacht haben, einen so unfassbar guten Job da machen, dass dieses Synths so eine Tiefe haben und so ein elektrisierendes Brutzeln dahinter haben und die haben ein unglaublich tolles Gespür für die richtige Melodie im richtigen Augenblick, den richtigen Sound im richtigen Augenblick und die beiden Jungs kennen sich auch wahnsinnig gut mit alten Synthis aus und nutzen diese eben auch. Ne? Und ich finde, das spürt man durch die ganze Show hinweg und da kommen die ganzen anderen Klangeffekte, kommen da erst noch oben drauf. So. Aber alleine, was diese Soundebene dieser beiden Klangtüftler angeht, muss ich immer wieder sagen, meine Güte, ich muss da alleine einschalten, um diese Sendung zu hören. Und oftmals ist das Hingucken gar nicht für mich so essentiell, sondern also mich treffen diese Lieder, mich trifft diese Stimmung dieser Songs. Und das sagt doch schon ganz viel aus, ne? Es geht bestimmt nicht jedem Menschen so, der Filme und Serien konsumiert. Aber bei mir ist das definitiv unglaublich wichtig, oft sogar wirklich filmentscheidend.
Hier vielleicht noch eine kleine Side-Note. Wer mal sehen will, wie es in so einem Studio aussieht, wo nur komplett analoge Synthesizer und Geräte in Reihe geschaltet sind, ich verlinke mal unten drunter ein Video zu Martin Stürzer. Martin Stürzer sitzt in Wuppertal, gar nicht weit weg von dir, und macht unter seinem Namen, allerdings auch unter, ich glaube, Phobos, da macht er auch dieses Festival, ganz viel analoges Zeug. Und der macht einmal im Monat, bei Corona war es sogar noch ein bisschen mehr, so ein Konzert, so ein Home-Studio-Konzert macht
schön.
Der. Und da haue ich mal so ein Konzert mit rein. Das ist hypnotisch, das ist ganz toll und ich höre sehr oft und sehr viel seine Musik, weil der auch diesen Krautrock wirklich verstoffwechselt hat und das gut rüberbringt. Also dicke Empfehlung.
Sehr schön.
Genau, kommen wir aber wieder zurück, zurück zu Barbarian Sound Studio. Für die Leute, die da draußen, die den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, es dürfte sehr schwer sein, an den Film ranzuschauen. Also da muss man wirklich schauen, dass man da eine brauchbare DVD bzw. Blu-ray bekommt, wahrscheinlich auch aus dem Ausland. Ich überlege gerade, ich hatte meine damals über eBay geholt und hatte die, glaube ich, für 15, 16 Euro bekommen, gebraucht allerdings.
Ist das auch die von Rapid Eye Movies?
Was? Ja, genau.
Ja, die habe ich auch hier. Ich glaube auch tatsächlich über eBay geschossen. Eine deutsche Synchro gibt es ja eh nicht von dem Film, soweit ich weiß. Genau. Von daher. Ja. Soll ich mal den Inhalt verlesen für unsere lieben Hörenden?
Sehr, sehr, sehr gerne.
Nun denn. Italien 1976. Der schüchterne Brite Gilderoy hat einen Job als Sounddesigner in einem Tonstudio angenommen. Worauf er sich eingelassen hat, wird ihm erst bei seiner Ankunft bewusst, denn das Barbarian Sound Studio produziert Giallo-Filme, bizarre Horrorstreifen, voll von Gewalt und Erotik. Gilderoy nimmt sich pflichtbewusst und detailversessen seiner neuen Aufgabe an und verliert sich zusehends in der albtraumhaften Klangwelt der Filme, bis sich Wirklichkeit und Fiktion schmerzvoll überlagern.
Das ist eine schöne Zusammenfassung, finde ich stark.
Ja, die gefällt mir auch sehr gut. Das passt.
Die Geschichte und also deswegen meinte ich, das ist gut zusammengefasst. Die Geschichte ist ja wirklich sehr einfach und Peter Strickland findet sehr, 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 sehr viele Bilder, um das auszustaffieren, weil normalerweise, du könntest da auch einen Kurzfilm draus machen, der vielleicht sowas 40 Minuten geht, um diese Geschichte zu erzählen. Aber er hat sich entschieden für einen ganz anderen Ansatz. Und ich finde auch so ein bisschen so, die Lesart dieses Films ergibt sich auch so ein bisschen aus diesem Ende, wo sich dann unser Hauptdarsteller von Toby Jones hier hervorragend dargestellt, so ein bisschen in sich verliert, in diesem Projekt drinne ist und in diesem Projekt auch, ich will nicht sagen, dem Wahnsinn anheimfällt, aber auf jeden Fall passiert dann sehr viel in seinem Kopf. Und das macht für mich den Reiz aus, weil der Film eigentlich von Anfang an schon sagt, du musst den Film hier nicht linear lesen. Das kannst du schon machen, aber das macht jetzt recht wenig Sinn. Und ich finde das sehr schön, dass Strickland uns da diese Leseanleitung für diesen Film am Anfang mitgibt. Vor allen Dingen, wenn man diese ganzen kleinen Einstellungen sieht und dann dieses, wie ich finde, ziemlich coole Intro, also diese Credit-Scene, die finde ich ja fantastisch. Udo, wie findest du denn diesen Animationsstil und die Idee überhaupt?
Moment, ich muss erstmal ganz kurz nochmal zurückspulen, zurückgrätschen, weil du nämlich von dieser, das wäre eigentlich Material für einen Kurzfilm gewesen, gesprochen hast. Ich wollte dir da nicht mitten ins Wort fallen. Es gibt schon vorher zwei Kurzfilme, auch unter diesem Titel, wo er an diesen Ideen schon rumgeschraubt hat. Ich habe beide nicht gesehen. Der eine ist ein Einminüter, der andere ist ein Fünfminüter. So eine Art, das wird hier als Testversion bezeichnet. Ich kann da nichts drüber sagen, weil ich, wie gesagt, nicht reingeguckt habe, aber ich hatte auch an mehreren Stellen gelesen, dass eben dieser Langfilm ja nicht unbedingt auf diesem Kurzfilm basiert, aber diese Kurzfilme vielleicht so ein bisschen als Vorläufer hat. So, das nur mal kurz als Randnotiz. Und wenn da jetzt zuhörende Menschen mehr drüber wissen, schreibt's gerne in die Kommentare an den entsprechenden Stellen, wo ihr euch sozial oder wie auch immer man diese Medien bezeichnen will, so rumtreibt. Ja, ich weigere mich immer mehr, das Zeug als soziale Medien zu bezeichnen. Es tut mir leid.
Nein, das ist völlig korrekt.
Ich komme jetzt zu deiner Frage. Und zwar, dieser Vorspann dieses Films im Film, auf den willst du hinaus, ne?
Ganz genau.
Den finde ich ganz fantastisch, weil der halt sehr stark natürlich an das erinnert, was er hier eben auch sein soll, nämlich an diese alten Horrorstreifen aus Italien und Spanien und wo sie alle herkamen. Und ich mag diesen Stil total gerne. Das ist natürlich, also mir grätscht immer wieder der Sound ein bisschen zu laut rein an dieser Stelle, weil es die einzige Stelle in dem Film ist, wo ich jedes Mal quasi im Sitz wirklich zusammenfahre, weil das so viel lauter ist als der Rest des Films und ich bin jedes Mal schockiert. Das, also da hätten sie gern die Regler ein kleines bisschen weiter unten lassen können. Das schlägt mir wie eine Bratpfanne in die Ohren. Aber ansonsten, also so, ich finde die Mucke großartig, die passt super, die hat sowas Düsteres, Geheimnisvolles, aber auch sowas kitschig, Klischee-Horrormäßiges, ne, aus der damaligen Zeit. Ich stehe da total drauf. Und dann diese schnellen Bilder und dieses Rein und Raus und das ist sehr, sehr gut. Also, das wäre ein Film, wo ich direkt mir eine Tüte Chips ranziehen und am Ball bleiben würde, würde das hier so plötzlich auf meiner Flimmerkiste landen. Da wäre ich sofort neugierig.
Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Also gerade wenn du die ersten Stills so ein bisschen gesehen hast, also diese Einstellung von irgendwelchen Bandmaschinen, du siehst die Ausschläge und dann kommt eben halt diese Credit-Szenen. Und denk mal, okay, das ist ein Film, der ist für mich. Das sehe ich schon, das spüre ich schon. Und ich finde, der setzt eben halt auch gut die Stimmung. Denn wir sehen in diesem Vorspann ein bisschen mehr Inhalt, als was uns dann der Film eigentlich in die Hand gibt. Wir meinen, wir sehen nie den Film, der hier vertont wird. Und das finde ich eigentlich so mit die spannendste Prämisse überhaupt bei diesem Film, dass wir das nur hören, aber uns das die ganze Zeit vorenthalten wird. Und das wäre tatsächlich meine Frage wirklich für den tiefen Einstieg ins Gespräch. Udo, wie findest du denn eigentlich die Idee, dass uns dieser Film eigentlich vorenthalten wird?
Ganz fantastisch, weil es ja wirklich alles meiner Fantasie überlässt. Und das ist, glaube ich, noch viel krasser als das, was der Film uns da zeigen könnte. Und so sieht ja jeder Mensch, der diesen Film hier guckt und diese Geräuschmacher da so sieht bei der Arbeit und diese Geräusche so aufnimmt und diese ganze Stimmung, die Erzählungen, die Eindrücke, den Gesichtsausdruck von Gilderoy hier, all das zusammengenommen macht ja für jeden Menschen, der das hier guckt, einen anderen Film im Film, und das finde ich genial. So, also du wirst da ganz andere Bilder in deinem Kopf drin haben, als ich sie habe. Und die Bilder sind da. So, ich sehe da einen Film im Film. Der muss mir nicht gezeigt werden. Das ist so wie beim ersten Alien-Film. Ich mag das, wenn mir Sachen vorenthalten werden und mein Kopf die selber stricken kann. Denn da liegt der eigentliche Schrecken drin. Da liegt eigentlich so eine fantasievolle Gewalt drin, die mir da um die Ohren geklatscht wird. Und das macht Strickland hier total konsequent und großartig. Und er zeigt mir ja einen ganzen, kompletten, unglaublich gut aussehenden, fantastischen Film. Und die andere Ebene ist eben meins. Das ist meine Fantasie, die diesen zweiten Film macht. Und das großartig, wirklich tolle Idee und fantastisch umgesetzt.
Mhm. Ich finde es spannend dahingehend, weil du kriegst die ganze Zeit einen Reaction-Shot auf etwas, was du nicht siehst. Mhm. Die Szene ist aber anders aufgebaut. Wir sehen eine Reaktion auf jemanden, der auf etwas reagiert. Das heißt also, dieser Film arbeitet natürlich schon mit filmischen Mitteln, stellt aber durch diese Leerstelle, dieses System stellt er eben halt bloß. Ich finde das geil, wie der das freilegt und mit meiner Erwartungshaltung spielt. Denn ich habe mich sehr oft dabei ertappt, dass ich schon ganz gerne sehen wollen würde, was das für ein Film ist, weil auch da viel, viel drüber geredet wird. Ganz besonders, wenn der furchtbare Regisseur reinkommt, der nicht von Horrorfilmen redet, sondern eben halt, das ist eben ein Film dieses Regisseurs. Das Wort Giallo fällt ja auch gar nicht in diesem Film. Das muss man hier tatsächlich bloß vermuten. Ist aber sehr naheliegend. Aber das ist wirklich was, da habe ich richtig so gemerkt, ich hätte es gerne gesehen. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass ich es nicht sehe.
Ja.
Diese Wechselwirkung ist es.
Aber es gibt ganz viele Szenen, die will ich halt wirklich eigentlich gar nicht sehen von dem, was da beschrieben wird. Aber das Gemeine ist ja, ich habe von diesem alten Kram, dadurch, dass es hier diese Reihe im Kino gibt, ne, wo ich immer mal wieder bin, und dieses Festival gibt, wo ich immer mal wieder bin, und auch so, dass meine Affinität zu diesem alten Kram halt wirklich hoch ist, dass ich mir da eine ganze Menge alten Krempel und auch teilweise echt alten Schrott reinziehe, kann ich halt mit all diesen Beschreibungen und Sounds irgendwas verbinden oder sogar diverse Sachen verbinden und zusammenmischen. Da mixen sich dann in meinem Kopf echt ganz wilde Sachen aus irgendwelchen Jess Franco und Zombie hing am Glockenseil Geschichten zusammengemixt mit irgendwelchen Benedetta-Auszügen und hast du nicht gesehen. Einfach so ein ganz wilder Brei, der dann in meinem Kopf entsteht, und das hätte Strickland so gar nicht zeigen können. So, also es ist zumindest, wenn man mit so einer Grundausstattung da reingeht, so an filmischem Vorwissen, siehst du Bilder. Und ich weiß nicht, welche du gesehen hast, aber auch die werden bildgewaltig in deinem Kopf gewesen sein.
Tatsächlich hatte ich nicht so viele krasse Bilder von irgendwelcher grafischen Gewalt oder irgendwas, denn ich habe das tatsächlich sehr mechanisch gesehen oder mir konstruiert. Ich weiß, was es darstellen soll, aber ich sehe das nicht direkt vor Augen, denn ich finde es teilweise zu krass. Natürlich, wir hören ja bloß diese krassen Geräusche und sehen, wie die halt machen. Und der Impact ist deutlich härter. Also ich finde, das ist auch in der Tonmischung auch bewusst so gemacht, dass dieses, gerade wenn die da irgend so ein Radiesen, das die Köpfe abmachen.
Oh, das tut so weh. Oh.
Ja, ne, oder der Salat, der dann eben halt da halbiert wird und so eine Sachen. Mhm. Das ist so drüber, das ist so krass, dass ich mir denke, wie viele Filme kennst du, wo das wirklich so krass übertrieben ist? Und ich kenne gar nicht so viele. Und selbst bei dem einen oder anderen Fulci sind es eher so mal schmatzigen Geräusche oder irgend sowas. Aber das klingt nach irgendwas anderem. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich froh, dass ich wahrscheinlich nicht viele von solchen Filmen gesehen habe. Aber da hatte ich nichts vor Augen, dachte ich mir so, okay, das ist spannend, was das sein könnte. Also zum Beispiel, ich habe nie wirklich an Argento gedacht, als ich das gesehen habe, so im Hinterkopf. Weil dafür ist es halt einfach zu blutrünstig. Und wenn es dann auch um irgendwelche Hexen sowas geht, klingt schon irgendwie eher nach Fulci irgendwie. Aber
naja, obwohl Argento, guck in Richtung Suspiria, da haben wir es ja sehr wohl mit Hexen zu tun. Ne? Und also ich musste bei den Geräuschen an der einen oder anderen Stelle definitiv an die ein oder andere Argento-Stelle denken. Alleine was so dieses Messer in diesen Salatkopf, dieses Flatsch, 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 Flatsch. Also da war ich ganz tief im Giallo drin. So, also das konnte ich schon fühlen. Eieiei. Ja, aber es ist unglaublich schön. Es ist wirklich unglaublich schön hier gezeigt, wie solche Klänge entstehen können und vor allem, was man alles tun kann. Ich habe letztens für ein Album, das, was jetzt rausgekommen ist tatsächlich auch, da gibt es eine Stelle, die liebe ich sehr und ich glaube, das wird kein anderer Mensch außer mir hören, außer die Person weiß es. Da gibt es nämlich, also da sind auch sehr dronige Songs drauf, eine sehr langsame, die überhaupt nicht mit Rhythmik oder sowas arbeiten und da gibt es eine Stelle, wo so ein Brodeln drin ist und da habe ich mal einen Field Recorder genommen und habe eben den größten Topf, den ich habe, einfach Wasser kochen lassen, sodass das die ganze Zeit blubbert und brodelt und den Rekorder so weit reingehängt, dass der mir nicht verschmort und dass der halt aber so richtig tief und bassig dieses Blubbern und Brodeln aufnimmt. Und so eine Stelle gibt's hier in diesem Film auch. Da musste ich direkt dran denken, das fand ich total schön, denn das ist ein Klangeffekt, der einfach so viel Tiefe drin hat, der irgendwas in einem berührt und spürbar macht. Ich musste das in meinem Song reinmixen, weil der einfach den Song nochmal, der macht mit dem was anderes, der macht nochmal was Neues damit. Und das spüre ich auch hier in dieser Szene, wo dieses Blubbern aufgenommen wird. Und da auch wieder, ich dieses Handwerk so zu sehen, wie die beiden Männer da, Massimo und Massimo, oder wie hießen sie? Keine Ahnung. Wie die beiden da, ne, auch diese Ertränkszene dann performt haben mit diesen Salatblättern im Wasser und der andere mit dem Strohhalm im Wasser und sowas. Ganz ehrlich, da geht mir, auch wenn mir das wehtut, was ich für Bilder in meinem Kopf dabei sehe, geht mir das Herz auf, wenn ich diese Menschen bei dieser Tätigkeit so sehe. Es ist wie bei Blowout und Travolta. Das sind so, wenn Leute gezeigt werden, die was Handwerkliches mit viel Liebe und Bedacht und Konsequenz irgendwie tun, dann nimmt mich das mit. Und wenn das so schön gezeigt wird wie hier, dann kriegt das alle Punkte. Denn das. Wie fandst du das zum Beispiel, dass in der Sprecherkabine oft erst die Sprecher und Sprecherinnen gezeigt wurden und dann erst die Klänge dazu kommen?
Also du meinst, dass die zuerst sprechen und dann werden die Geräusche gemacht? Oder
naja, da waren ja diese, zum Beispiel der Goblin wird da genannt, ne? Der diese Goblin-Geräusche macht. Oder halt diese Frau, die diese tiefe Hexenstimme einspricht. Mhm. Und die Sprecherkabine ist ja immer erst zu sehen und es hat fast was Humoreskes, weil man diese Menschen, diese Performance machen sieht, aber noch die Klänge dazu nicht hört. Was erstmal total verrückt oder sogar ein bisschen albern aussieht, wenn die da mit ihrem Gesicht diese Grimassen schneiden und so. Und da hat mich mal interessiert, was diese Stellen mit dir tun, was du da gefühlt hast, ob du das sehr humoresk aufgenommen hast oder wie sich das für dich angefühlt hat.
Ich habe also tatsächlich bei den Szenen war wirklich mein Gedanke, dass es absolutes Profi-Level. Du kommst dorthin, du wirst dort gebucht, da sagt jemand, wir brauchen jetzt hier die absolut krassesten Hexen- oder Goblin-Geräusche und hol mal bitte genau das alles aus dir raus, weswegen wir dich gebucht haben. Und dann gehst du da rein und machst da eine Stunde bis drei, machst du da deine große Show und dann gehst du raus und holst dir deinen Check ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du weißt, was du da tust, dann kannst du da einfach eine Performance abliefern. Und genauso habe ich das wirklich gesehen. Ich habe das wirklich gesehen, da kommen gerade Profis hin. Und das kann auf jeden Fall, wenn du da so losgelöst siehst, total lächerlich aussehen, selbstverständlich. Aber das ist ja genau das, wenn du für die Sache brennst, die du da machst, ja, dann haust du dich in den Dreck, dann kletterst du irgendwo rum oder du machst eben halt solche Geräusche, weil du weißt, zu was die Geräusche ja da sind. Du hast die Abstraktionsfähigkeit, wo diese Geräusche landen werden. Du kannst dich sozusagen in die Situation reinfühlen und dann siehst du diesen Blick von außen, ja, den nimmst du dann gar nicht wahr, weil du im Moment halt steckst. Und das finde ich, so habe ich es gesehen, ich fand das total beeindruckend, ich fand das total krass, dir dabei zuzuschauen, was die für Geräusche aus sich rausholen. Bei ihm fand es manchmal ein bisschen drüber mit dem, was er da gemacht hat. Wenn es für den Film dann tauglich ist, dann ist es ja toll. Aber ich weiß schon, womit Strickland da gespielt hat, eben halt, dass das schon, das kann man der Lächerlichkeit preisgeben, aber er hat es eben halt nicht getan, sondern er ist auch mit dem absoluten notwendigen Respekt daran gekommen. Mhm. Ich fand es super.
Ja, ich musste da ein bisschen an die Leo denken. Grüße gehen raus. Die ja auch irgendwie für mein Album And All Hope Ends Here in so eine Beschwörerinnen- und Hexenrolle reingegangen ist. Da musste ich sehr schmunzeln, als ich diesen Film hier nochmal gesehen habe und dran denken, dass sie, ne, da auch mit einer ganz ähnlichen Energie gearbeitet hat für diesen Song. Finde ich total schön. Ja, ich musste hier an den Stellen, wo die eingeblendet sind und erstmal noch kein Sound zu sehen. Das musste ich wirklich kurz schmunzeln, aber jetzt nicht auf eine despektierliche Art und Weise, sondern einfach, weil ich den Moment so schön fand. So, das visuell sah das unglaublich gut aus und ich sehe einen Menschen, der total krass performt und ich höre genau nichts erstmal. Und es sieht total abgefahren aus, was auch dieser Mann da auch für Gesichter macht. Aber bei der Frau war das auch dieser weit aufgerissene Mund und diese ganze Mimik dabei, so richtig drin in diesem Moment, in dieser Szene. Ich habe da einfach einen riesengroßen Spaß dran und alleine deshalb musste ich grinsen. Das ist für mich wie eine Theaterperformance, ne? Und ja.
Das ist ein cooler Punkt. Ich habe tatsächlich vor 3 Jahren ein Theatertrio begleitet und zwar ist das ein Figurentheater. Das heißt, die spielen mit Puppen und in dem Fall haben die wirklich mit Socken gespielt. Also Socken haben sozusagen eine Rolle in diesem Stück und die hatten eine Performance-Künstlerin dabei, die improvisiert. Und die hat dann da einfach, die hatte so ein Karon zwischen ihren Beinen und hat da drauf rumgetrommelt. Und dann fing die da an, so wie Beschwörungstexte, sowas in der Art halt zu singen, so rituell, so schamanisch hatte das auch ein bisschen was. Und die hat das da einfach, wie sagst du schön, frei von der Lameng, hatte das da einfach runtergezimmert, ohne das vorher irgendwo jemals geprobt zu haben, sondern hat da improvisiert. Einfach kam das aus ihr raus. Und ich hatte halt die Kamera an und habe das ja gefilmt. Das war klassische B-Roll, die ich da gesammelt habe. Und es war so ein, Basti, du hältst da jetzt drauf, solange bis die Frau fertig ist. Das ist das Material, was du brauchen wirst. Und dem war auch so, ich konnte dieses Stück wirklich verwenden als Musikstück für den Hintergrund. Die Performance war natürlich super, weil wenn du sowas performst, dann bist du ja drin. Und dann hast du Value for Money. Du hast wirklich, da ist sozusagen das... Das ist Authentizität und die brauchst du und das ist stark. Ja. Und ja, ich kann da voll connecten. Also ja, also ich finde es auch gut, dass wirklich Strickland die nicht der Lächerlichkeit preisgegeben hat, wo ich mir sicher bin. Also jemand, der das lächerlich finden würde, würde aber auch diesen Film nicht schauen.
Nee,
mal ehrlich.
Nee, also Strickland huldigt so dieser ganzen Kunstform schon sehr, sehr elegant und auch sehr, sehr eindeutig. Und das mag ich. Das mag ich sehr. Der hat da Respekt vor. Der hatte auch das Händchen für, der hatte auch eindeutig das Wissen, das Hintergrundwissen und die Affinität, um das so zu zeigen, dass es eben stilvoll gezeigt ist, dass es eben interessant gezeigt ist, dass es eben so magisch gezeigt ist, wie es auch ist. Ja.
Da möchte ich vielleicht gleich mal zum wichtigen Punkt gehen für den Film. Und zwar bei dieser ganzen Geschichte und bei diesem Drehbuchaufbau. Ich habe schon gesagt, das ist ja eigentlich sehr überschaubar alles. Und wir als, ich sag mal schon, so als storygetriebene Menschen, also die viele da draußen sind so storygetrieben, das ist überall ist das drinne. Das wird uns hier schon so ein bisschen verwehrt. Und du brauchst ja aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise Konflikte in einem Film, damit, so funktioniert halt ein Film. Du kannst nicht nur eine Person zeigen, die von A nach B geht. Das wäre schon ein bisschen langweilig, wäre schon schön, wenn sie einen Grund hat, das zu tun. Weil ansonsten wären wir dann irgendwann sauer. Und ich finde, Strickland gibt uns hier A sehr viele gute Gründe, warum wir A immer mitgehen sollen. Und er gibt uns aber A vor allen Dingen viele Hindernisse, warum wir dann am Ende dann auch immer noch dranbleiben. Und so eins von diesen großen Hindernissen ist, wie ich finde, die Art und Weise, wie mit dem Hauptdarsteller im Film umgegangen wird.
Mhm. Ja.
Nämlich der Gilderoy. Der ist ja wirklich ein sehr devoter, ein sehr zurückhaltender, ruhiger, in sich geschlossener Mensch, in sich gekehrter Mensch. Und der ist in einem absolut toxischen Umfeld. Viele werden jetzt schon die Augen rollen, das Wort toxisch ist ja nun gerade doch ein bisschen verbrannt. Das kann man aber hier in dem Fall wirklich so sagen. Du hast hier so einen Studioingenieur, der ist grauenvoll in seiner ganzen Art. Und dieser ganze Apparat dort in diesem Studio, die scheinen wirklich sozusagen einen Film nach dem anderen da im Schnellverfahren dort durchzuhauen. Und das merkt man auch. Die Leute sind tatsächlich schon ganz schön verbrannt.
Ja.
Und genau. Ich wollte dich erstmal fragen. Auf mich wirkt es auf jeden Fall wirklich echt super bedrohlich. Wie fandest du denn diese Stimmung da in diesem Studio?
Ja.
Fandest du die auch bedrohlich?
Absolut. Die ganze Arbeitsumgebung da ist wirklich, wirklich furchteinflößend. Sowohl für unsere Hauptfigur Gilderoy hier, aber auch für alle anderen. Man merkt halt auch diese gestresste Stimmung der Sekretärin. Ich glaube, das ist die Elena. Oder auch dieser ältere Mann, der eigentlich immer im Hintergrund rumspringt und die ganze Zeit irgendwelche Nüsschen futtert oder was er da auch immer die ganze Zeit mampft, der so eine Grummeligkeit und so eine Aggressivität mit sich herumträgt, ne? Und dann unsere beiden Hauptschmierlappen, was glaube ich Regisseur und Produzent sind, die ganz fürchterlich sexistische Kackschweine sind, so. anders kann man das hier kaum bezeichnen, und man merkt ja auch, wie die Frauen, die hier arbeiten, sich bedroht fühlen, sich angegangen fühlen und auch angegangen werden. Dieser junge Typ, der da nochmal so eine ganz seltsame, joviale, aufgesetzte Maske mit sich rumträgt, also der auch einfach nur, ich will nicht sagen aggressiv rüberkommt, das trifft's in diesem Fall nicht, aber der trotzdem sowas richtig Unangenehmes hat. Ja, ich glaube, das trifft es am allerersten. Also das ist.
Meinst du Santini?
Heißt er so, boah, bei dem konnte ich mir den Namen nicht merken, oder was?
Also der Regisseur.
Nee, Mario oder so. Wie hieß denn der junge Typ, der immer eigentlich zum Partymachen auch reinkam, der mit den Pralinen in der Hand. Wie hieß denn der? Fabio? Fabio.
Giovanni?
Ach, ich habe keine Ahnung. Bei dem habe ich den Namen, der wird irgendwie ein- oder zweimal erwähnt, den habe ich nicht drin. Auf jeden Fall dieser junge Typ mit den Pralinen, der diesen Scherz macht, mit dem die Schachtel wegziehen und so und dann so lacht, den finde ich ganz, ganz fürchterlich unangenehm durch diesen ganzen Film hindurch. Santini sowieso. Also was Regisseur und Produzent angeht, die beiden, die sind ganz, ganz furchtbar. Es ist eine schlimme Umgebung, in die Gilderoy hier reingeworfen wird, und er hat eben sowas total verschlossen, zurückgezogen, introvertiert, britisches so an sich, ne? So sehr zugeknöpft, sehr korrekt, sehr eher in Gedanken und eher nachdenkend, und der wird hier reingeschmissen, eigentlich in sowohl eine Atmosphäre als auch in eine Arbeit, in der er einfach überhaupt nicht zu Hause ist. Und wo er in diesen ganzen Strudel dann eben auch so reingezerrt wird. Das macht eine Menge von der Stimmung hier aus, ne? Und die ganzen kleinen Konflikte, die sich da so auftun, sei es, dass er irgendwelche Stecker mal von dem alten Mann verstöpselt hat und das zu einem Konflikt führt, sei es, dass er an einer Stelle nicht weitermachen kann, weil ihm das zu heftig ist und er so mit dem einen aneinander gerät, oder auch die ständigen Konflikte mit der Sekretärin, die sich nicht um seine Belege kümmern möchte und sowieso äußerst abweisend die ganze Zeit ist. Aber das ist schon, also da merkt man die ganze Zeit Spannungen, Konflikt und Auseinandersetzung, und Langeweile kommt hier in keiner Sekunde auf, würde ich behaupten.
Mhm. Also ich würde schon sagen, da steckt auf jeden Fall ein Kommentar mit dahinter, gerade auch im Hinblick auf die Misogynie. Und das muss man ja auch sagen, dass gerade die Regisseure der gerade des italienischen Films zu dieser Zeit auch diesen Ruf weg hatten. Mhm. Gerade wegen dieser sehr übertriebenen Gewalt an Frauen. Fulci hatte ja Zeit seines Lebens halt auch dieses Stigma, obwohl viele DarstellerInnen sich dazu ja auch geäußert hatten und sagen, es ist einer der liebsten, nettesten Menschen und der Frauen verehrt hat. Aber in dem Film sieht das eben halt anders aus, wird eine andere Sprache gesprochen. Mhm. Muss allerdings dazu sagen, wenn man die Filme von Fulci gesehen hat, das kann man tatsächlich, also ich finde die nicht misogyn. Ich finde, dass die schon schwierig sind, aber die sind von ihrer Haltung her, wie auf Frauen geguckt wird und wie mit denen umgegangen wird, sind die nicht misogyn. Da gibt es viele, viele, viele andere. Mein Lieblingsbeispiel ist nach wie vor Michael Bay. Dieser Typ ist sexistisch und bisweilen halt super misogyn. Und so geht er mit den Frauen auch um. Und es ist eine Form von eben halt Respekt und Kommunikation auf Augenhöhe. Und die findet hier nicht statt. Das ist hier einfach nur Fleisch. Mhm. Für den Regisseur Fleisch, für seine Lenden und für den Studioingenieur halt einfach nur, mach deinen Job hier, ja. Schrei mal ordentlich. Und ich finde, was man eben halt auch merkt, dieser Studioingenieur, dieser furchtbare Mensch, der hat ja gar kein Gefühl mehr wirklich. Der fühlt ja gar nicht. Der kann nur noch in Extrem denken. Ich frage mich die ganze Zeit, wonach sucht er bei dem Schrei? Mhm. Was ist das, was ihn da abholt? Weil bei Gilderoy, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der ganz genau weiß, das ist gerade echt und das ist gerade nicht echt. Das kann ich fühlen, das kann ich nicht fühlen. Bei ihm sehe ich sozusagen an seinem Gesicht, an seinem Mimik, sehe ich schon, der reagiert jetzt darauf, der versteht das. Und ich glaube, Francesco müsste das sein, da stelle ich mir eine Frage, wonach sucht der? Warum ist der gerade nicht zufrieden? Warum wird das auch nicht wirklich verbalisiert? Warum macht er das nicht? Warum sagt er nicht, ich stelle mir den Ton so und so und so vor? Also er ist ja auch gar nicht konstruktiv dabei. Und das sind alles so eine Sachen, die der Film im Subtext ja wabern lässt, mit denen ich ja arbeiten kann, die ich mit der herausziehen kann. Oder war das bei dir anders?
Erstmal hatte ich ein Problem zuzuordnen, wer von diesen beiden älteren Herren, also Francesco und Santini, eigentlich welche Rolle innehat. Weil, also ne, du sagst jetzt, dass er sozusagen der Studioingenieur ist, so habe ich den gar nicht empfunden, sondern ich dachte fast, der wirkt mir beinahe wie der Regisseur und Santini wie der Produzent. So. Was wahrscheinlich totaler Quatsch ist, was wahrscheinlich total falsch ist, aber ich glaube, das wird in diesem Film gar nicht richtig formuliert, gar nicht richtig ausgesprochen, sondern die sind einfach so da und dieses Joviale, das ist ein Santini-Film, was er da so hat, ne, hat für mich so diesen Produzenten-Vibe, dieses, der gibt Geld und schleudert mit Ideen rum, aber arbeitet eigentlich nicht wirklich dafür, sondern ist halt irgendwie der Typ im Hintergrund, der dann am Ende das Geld einheimst. Und Francesco wirkt auf mich eben wie schon sehr involviert in diesen Film. So, aber wie du schon gesagt hast, überhaupt nicht emotional involviert, sondern aus so einer ganz anderen Warte irgendwie. Also da hatte ich schon so das grundlegende Problem, die beiden so richtig einzusortieren. Wer hat da eigentlich welche Aufgabe? Denn wenn es dann...
Aber Santini ist wirklich der Regisseur. Also
okay.
Wird auch so etabliert.
Ja, okay, dann das ist mir wohl irgendwie durchgegangen. Auf jeden Fall hatte ich da so ein bisschen Schwierigkeiten, das einzusortieren. Weil ich finde, Francesco wirkt irgendwie... Ich weiß auch nicht. Diese ganze... Person, dieser ganze Charakter ist irgendwie so schwierig greifbar für mich. Der ist wie so eine Gewitterwolke mit so ganz eigenen Ideen und Ambitionen, die ich nicht fassen kann, die ich nicht greifen kann, weil dieser Mensch so weit weg ist von dem, wie ich als Mensch ticke. Und das macht ihn für mich vielleicht auch so bedrohlich, wie er eben auf mich wirkt. Macht ihn so teilweise auch unberechenbar, wie er auf mich wirkt. Ne? Er hat dazu was unterschwellig cholerisches, der hat sowas sehr eindeutig aggressives mit drin, was manchmal durchbrechen kann eben. Der hat sowas abwertendes bei Frauen, aber eigentlich bei allen auf irgendeine Art und Weise. So, der geht mit niemandem gut um, der kann mit niemandem so richtig nett sein und ja, also das Das packt mich irgendwie, wenn ich diesen Film so gucke. Du merkst das schon. Ne? Das macht was mit meinen Emotionen, wenn ich diese Menschen so sehe. Und ich versetze mich automatisch ab und zu in Gilderoys Lage und fühle mich so unwohl. So unfassbar unwohl.
Ja. Obwohl ich da mehrfach mich dabei beobachtet habe bei einigen Grenzübertretungen, wo ich wirklich gesagt habe, Alter, jetzt hau aber hier auf den Putz. Mhm. Das würde ich mir auf gar keinen Fall gefallen lassen. Ja. Und ich kann mit viel seiner Art wirklich connecten, aber da hätte ich tatsächlich schon eher mal was gesagt und hätte aber auch auf mein Recht halt gepocht. Mhm. Aber ich glaube, und der Film versucht es auch zumindest so ein bisschen, dass diese Distanz, ist erst mal im Ausland zu sein, die Sprache nicht zu sprechen, das verunsichert dich schon, wenn die offensichtlich über dich lästern in einer anderen Sprache und du es nicht zuordnen kannst, das macht wahrscheinlich auch noch zusätzlich was mit dir.
Ja, also, klar.
Unangenehmes Gefühl und dieses überall irgendwie anecken und du weißt nie, was machst du jetzt eigentlich gerade falsch, und ich habe doch bloß nach meinem Flugtickets gefragt und könnt ihr die bitte bezahlen und so eine Sachen halt, das macht schon was, und ich finde, das baut Strickland da auch ganz gut ein, indem das auch regelmäßig wiederholt und die Situation immer verschärft.
Das macht halt auch viel Toby Jones, der einfach unglaublich gut Schauspieler hat. Also das ist ein Typ, der ist ja so ein richtiger Charakterdarsteller, der das hier so toll und nuanciert macht, der da ganz viel auch mit seiner Mimik spielt, mit Blicken spielt, mit Gesten spielt, mit Körperhaltung. Das muss ich schon sagen. Ich erlebe diesen Charakter als unglaublich lebendig, und also der ist für mich total spürbar als Charakter in diesem Film. So allein diese Szene, wo er da sagt, ob er irgendwie rude war, ob er irgendwie, da irgendwie über die Stränge geschlagen ist. So dieser Gesichtsausdruck dabei und auch die Art, wie er das formuliert und seine Stimmlage dabei. So, das ist, ich kann richtig spüren, was für ein Typ er ist, und kann fühlen, warum er nicht aus der Haut fährt an Stellen, wo ich schon lange ausgerastet wäre. So, weil er als Mensch einfach so ganz anders ist, viel zurückhaltender ist, viel vorsichtiger ist und auch überhaupt kein Selbstbewusstsein an der Stelle mitbringt. Das bringt er nur beruflich mit, aber nicht als Typ, als Charakter, als Person. Ne? Ja, toller Schauspieler, muss man wirklich sagen.
Und es ist total verrückt, dass er Baujahr 66, dann hat er aber erst seine erste Rolle 92. Orlando war das, genau, mit Tilda Swinton.
Na, dafür ist er vertreten in riesengroßen Franchises, ne? Wenn man sich durch seine Filmografie so durchguckt, den sieht man in den Hungerspielen, den sieht man im Harry Potter-Universum, im Indiana Jones-Universum, im Jurassic World-Universum, überall ist er vertreten, und das mit Grund, weil er einfach ganz fantastisch ist. So.
Und in einem Film, und da bin ich mir sicher, diesen Film werden wir irgendwann in diesem Podcast mal wiedersehen, Dame, König, Ass, Spion.
Siehste, ich war jetzt neugierig, ob du den Titel richtig nennst, weil ich komme bei dem immer wieder durcheinander.
Ja, Bube, Dame, König, Gras, so möchte ich auch gerne damit immer wechseln.
Ja, den müssen wir bestimmt mal besprechen. Ja, der ist auch dabei, tatsächlich.
Genau. Was ich noch sagen wollte, diese ganze bedrohliche Stimmung, was diese bedrohliche Stimmung für mich immer so ein bisschen unterbricht und mir wirklich einen Lichtschein gibt, einen hellen Lichtschein gibt, einen richtigen schönen Spot. Das ist Fatma Mohammed, die hier die Sylvia spielt, und ich sag dir wirklich so, wie es ist. Wenn die eine Szene betritt, dann ownt die nimmt die reißt die an sich und schafft es da so, diese Figur, die sie da darstellt, mir so glaubhaft rüberzubringen. Ich habe die geglaubt, diese Figur. Das war unglaublich, das war unfassbar. Also das hat mir so viel Spaß gemacht, und vor allen Dingen, weil sie ja stellvertretend für uns, aber eben halt auch für den Gilderoy, einfach mal sagen können, ihr könnt mich mal am Arsch lecken und ich zerstöre jetzt hier diese ganzen Magnetbänder hier. Das lasse ich mir nicht gefallen, so wie ihr mit mir hier umgeht. Frage, wie fandest du denn Sylvia, also die Fatma Mohammed?
Ganz, ganz großartig. Die hat super viel Ausstrahlung und die bringt sowas. Ja, herzlich ist auch wieder das falsche Wort. Ah, die bringt sowas unglaublich Menschliches mit in diesen Film. Sowas unglaublich Warmes und Menschliches und Fürsorgliches und aber auch Verletztes und Schmerz mit in diesen Film. Also das ist nochmal so eine ganz eigene emotionale Ebene, die sie da reinbringt. Und ja, Strickland scheint ja auch an dieser Schauspielerin entweder einen Narren gefressen zu haben oder ich weiß nicht, ob es da noch andere Verstrickungen gibt, keine Ahnung, aber sie ist auf jeden Fall bei ihm Wiederholungstäterin und ist jetzt so in 4 Filmen Minimum von ihm mit dabei. Und das nicht ohne Grund. Also ich finde sie hier schauspielerisch großartig, aber auch einfach so die ganze Aura, die sie mitbringt, ist sehr besonders. Sehr, 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 sehr schön.
Definitiv. Ganz fantastisch. Ich würde mal sagen, also so drehbuchseitig, schauspielermäßig, wäre ich jetzt soweit durch oder hättest du da noch irgendwas zu ergänzen?
Nee. Das ist alles fein so.
Alles klar. Weiter würde ich ganz gerne zum nächsten Punkt übergehen. Und zwar, ich würde schon mal ganz gerne über die Kamera und das Licht hier sprechen.
Bitte.
Weil beim Film über Audiophilie müssen wir das irgendwie umsetzen. Und ich finde die Art und Weise, wie der in der Filmsprache hier findet, die finde ich tatsächlich echt stark.
Ja.
Wir haben hier... jetzt muss ich mir ganz kurz diese Projektion immer fix ausmachen. Wir haben hier einen Film und ich hätte es beinahe nicht geglaubt, wenn ich es nicht nachgeguckt hätte. Wir haben einen Film, der ist auf einer 16mm Kamera gedreht worden. Glaubst du es? Ich habe nicht gesehen, dass dieser Film so dunkel wie der geleuchtet ist, auf einer 16mm Kamera gedreht worden ist.
Wusstest du das? Habe ich im Leben nicht gesehen. Nee, keine Ahnung. Hätte ich nicht gedacht, nicht gewusst.
Ja. Da war ich total außen, wirklich bin von aus allen Wolken gefallen. Die Aton XTR Production Kamera, super 16mm. Und das erklärt natürlich trotzdem so ein bisschen den Look, den die gefunden haben. Weil da kommt natürlich schon ein bisschen Grittiness, sagt man so schön, kommt der ja auch mit sich. Du hast schon diesen Retro-Schick, die haben mit sehr cleanen, klaren Linsen gedreht, also die Ariflex-Linsen, Quatsch, von der Ariflex, die Ari-Linsen, die Master Primes haben sie genommen, die sind rattenscharf, die Dinger, und wenn du die an so eine Kamera ranhaust, da kannst du das ein bisschen auffangen, dass es nicht zu matschig ist, denn der Film ist wahnsinnig dunkel geleuchtet. Also, ich muss hier nochmal ganz kurz nochmal einhaken, es ist wahnsinnig schwer, Low-Key-Lighting mit Filmmaterial zu machen, ganz besonders mit 16mm Material. Das muss man wirklich einfach mal hier sagen. Da muss man wirklich sehr gut und genau arbeiten, dass es richtig belichtet ist, damit die Werte hinhauen. Natürlich, wir sind ja hier im Jahr 2012. Da gab es schon Digital Color Grading. Das heißt also, wenn ich nummersicher arbeite, kann ich trotzdem in der Post immer noch ein bisschen was machen. Das geht schon. Aber nicht so viel, wie es zum Beispiel heute möglich ist mit irgendwelchen RAW-Dateien. Und da schlägt mein Herz automatisch schon höher, weil das hat mich wirklich echt kalt erwischt. Und ich finde diesen Look erstmal toll. Aber wie haben sie das noch gemacht? Das ist vor allem diese ganze Ausstattung, das ganze Mobiliar. Das ist die ganze Technik, die man sieht und dann mit dem Licht. Das ist meistens Practical Light, das heißt also, man hat irgendwelche Lampen im Bild und zum Großteil auch ganz viel Topshot Lighting. Und ich weiß nicht, Udo, also ich liebe ja diesen Look und du wahrscheinlich auch, aber wie findest du denn allgemein diesen Kameralook?
Ich liebe, wie dieser Film aussieht. Der hat sowas Theaterhaftes, der hat sowas Künstlerisches. Ich liebe eigentlich so ziemlich alles daran. Ne? Also die ganze Ausleuchtung, das erinnert mich total an meine Theaterzeit, wo ich Licht und Ton gemacht habe und auch gerne mit so einer Form von Licht gearbeitet habe, die sehr spotartig ist, sehr minimalistisch ist, sehr, sehr viel im Dunkeln lässt. Und ich mag das wahnsinnig gerne. Es gibt ja manche Szenen, da muss ich viel an Mulholland Drive denken, einen meiner Lieblingsfilme. Und ich kann das hier total genießen. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja auch noch mehr als dann die Kameratechnik und die Linsen und das Licht, was hier alles ganz fantastisch ist. So allein, was hier an Ausstattung noch reingeschmissen wird, das macht so viel aus. Alleine diese Bandmaschine, die der Gilderoy damit rumschleppt. Ich könnte mir, wenn Strickland eine ganze Stunde Film nur über diese Bandmaschine und Gilderoy machen würde, wie der an dieser Bandmaschine rumfriemelt, ich würde begeistert davor sitzen und mir das angucken, ehrlich gesagt, weil es sieht so geil aus. Ich habe da einfach riesig Spaß und da ist jeder jeder Schuss sitzt, so jeder Bildaufbau sitzt und auch die Effekte sitzen dann, ne? Wenn ich diese Sprecherkabine sehe, die plötzlich immer weiter nach hinten rückt, ich weiß gar nicht, wie dieser Effekt genau heißt, ist so ein bisschen wie beim Vertigo-Effekt, ne? Dieses nach hinten Rauschen, das sah so großartig aus und auch dieses Silencio-Schild, was mich auch wieder an David Lynch erinnert hat, das immer wieder da rumflackert und dann sehr minimalistisch gezeigt wird und toll. Einfach alles toll. Also dieser Film ist visuell ein Gedicht. Auch wenn die beiden Klangkünstler da rumhantieren in diesen ganz vagen Lichtspots oder auch wenn Gilderoy da steht und irgendwie mit den Salatköpfen da rumwerkelt und seinen Radieschen und hast du nicht gesehen. Und auch diese vergammelten ganzen Salatköpfe und so, wie die in Szene gesetzt sind, das ist so unfassbar schön und widerlich zugleich. Alles toll. Alles einfach toll, Basti. Was soll ich da sagen? Ich gucke das und das ist alles einfach toll.
Was mir auch aufgefallen ist, dass die diesen Projektor natürlich halt auch die ganze Zeit benutzen.
Oh, geil, ja.
Weil dieser Projektor, den brauchst du, damit du sehen kannst, was passiert. Und dann kann ich den Projektor natürlich halt auch nutzen, um ihn als Backlight zu nutzen, um ihn als Streiflicht zu benutzen oder einfach nur auf das Gesicht einfach zu werfen, dass du dann die ganze Zeit immer irgendwelche Abstraktionen dann halt auf dem Gesicht halt siehst. Also das ist schon, also das macht wahnsinnig Spaß, sich das anzuschauen.
Ja, voll. Und dann haben die so ein bisschen Haze auch noch in den Raum reingelassen und du siehst so richtig diese Lichtstrahlen, wie die sich durch diesen Raum arbeiten. Das ist halt, da kriegst du mich eh mit, ne? Das ist, und Strickland ist da einfach gut drin. Der hat das Händchen für Bilder. So, das beweist er auch in seinen anderen Filmen, ne? Deshalb kann ich nur sagen, wenn man diesen Look mag, dann muss man auch in seine anderen Werke mal reinschauen. Denn also das ist so ein Zeichen, was ihn auch ausmacht, von dem, was ich so kenne, was er gemacht hat. Wirklich toll. Mhm.
Ja, also es ist wirklich eine fantastische Kameraarbeit, sehr ruhig, sehr zurückgenommen. Keine großen, aufwendigen Tracking-Shots, aber es ist ja wie immer im Detail steckt ja der Teufel und hier gibt es wirklich schon auch ganz coole kleine Tracking-Shots, aber auch allgemein, wie es aufgelöst ist. Ich verstehe dieses Studio schon im Aufbau, das finde ich sehr gut, auch wenn dann auch im letzten Drittel das dann langsam dann verschwimmt dann, wenn das Studio dann mit der Unterkunft von Gilderoy dann auch ein bisschen verschwimmt, verstehe ich trotzdem diesen ganzen Raum, das ist ja auch was. Und allgemein die Bildsprache ist natürlich ganz toll. Du kannst hier bei so einem Film immer irgendwelche Inserts reinschneiden von eben halt Projektoren, von Lampen, von irgendwelchen Ausschlägen, von Geräten, die irgendwas tun, von irgendwelchen Rädchen, die man dreht oder Knöpfe, die man drückt.
Und eben Mikrofone. Schön immer mit schwarzen Handschuhen, wo wir dann wieder bei der Giallo-Referenz sind. Ne, das mag ich sehr. Die Details, die sitzen.
Der arme Mann, der immer diesen Film einlegen muss ab dem richtigen Take.
Yep, ganz genau. Sehr, sehr schön gemacht ist das.
Genau. Ja. Es gibt noch so zwei Bildelemente, die ich noch kurz anreißen würde. Das eine, das ist die wiederkehrende Spinne.
Ja.
Die Spinne steht ja im Film für viele, viele verschiedene Dinge. Ich muss an Denis Villeneuve denken, der Film von 2013.
Ja, ich erinnere mich mit dem Jack Gyllenhaal, ne?
Genau. Wo die Spinne auch so eine zentrale Rolle hat. Also wie wenn sich da so eine Spinne sozusagen festsetzt im Gehirn. Wie auch so eine Art Foreshadowing und so ihre Beine ausspreizt und was Unheilvolles auch immer ankündigt hier in dem Film. Ich finde die ja gar nicht so unheilvoll, die Spinne. Im Gegenteil. Ich finde das auch so einen schönen kleinen Lichtblick irgendwie, diese Spinne. Und der geht ja auch so behutsam mit ihr um. Frage, hat die Spinne irgendeine Bedeutung für dich im Film oder meinst du, Strickland hat ihr eine Bedeutung beibemessen oder zugeordnet?
Habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so drüber nachgedacht. Für mich war das eher eine Charakterisierung von Gilderoy, dass er halt so eine Spinne, die bei manchen Leuten eher Angst und Schrecken auslöst, eher was sehr Fürsorgliches hat, dass er keiner Fliege was zuleide tun kann, in diesem Fall keiner Spinne was zuleide tun kann, sondern da so ein sehr schützendes Element hat und da halt wirklich auf sie aufpasst und ganz liebevoll mit ihr umgeht und das auch in ihm irgendwas auszulösen scheint. Also ich habe da so die Verbindung zwischen der Spinne und seinem Charakter gesehen und jetzt weniger die Verbindung der Spinne zu diesem Film. Aber jetzt, wo du das sagst und so mein Denken ins Rollen gerät, doch, definitiv. Da mag noch mehr drin stecken. Ich habe das jetzt beim Gucken nicht gesehen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Ne? Also wenn es bei dir das ausgelöst hat, ganz großartig. Denn die Referenz mit dem Gyllenhaal-Film finde ich sehr, sehr treffend, sehr schön. Da müsste ich beim nächsten Mal noch mal ein bisschen drauf achten und reinspüren und noch mal ein bisschen tiefer reingehen.
Und das zweite Bild, was bei mir hängen geblieben ist, und da bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dass es auch wirklich beabsichtigt ist, das ist hier das Gemüse und das Obst.
Ja.
Das hier zweckentfremdet wird für diesen Film und dann einfach in so einem Bottich weggeschmissen, weggeworfen wird. Und wir sehen dann immer Stück für Stück den Zerfall, diesen Prozess des Verrottens. Und das ist, finde ich, eine klare Bildsprache und Bezug eben halt zu diesen verrotteten Charakteren, die da in diesem Studio da verroht sind oder verroht wurden.
Ja.
Also wir sind halt einfach verroht. Und das finde ich halt der ganz klare, direkte Bezug. Das ist so etwas Alltägliches, was wir jeden Tag brauchen, etwas Grundwichtiges, da einfach so weggeworfen wird. Und das sagt ganz viel aus. Wow, so meine Lesart.
Das stimmt. Es hat ja auch einen Grund, dass die Sachen nicht entsorgt werden, sondern da einfach immer in diesen, was auch immer das ist, Bottich oder wohin auch immer geschmissen werden und da einfach immer weiter vor sich hin vegetieren und ja auch stinken müssen wie verrückt und da immer weiter so zugrunde gehen. Und das trifft ja auch auf diesen Film zu. Und vor allem geht es ja da auch um den Verstand von Gilderoy, der sich immer weiter auflöst und der immer weiter diese Verbindung zwischen Realität und Fiktion irgendwie immer weiter herstellt und irgendwie den Bezug zur Realität dadurch immer weiter verliert und sich irgendwie in dieser Welt auflöst und den Verstand zu verlieren scheint, auf irgendeine Art und Weise.
Da würde ich ganz gerne bleiben, gleich bei dem Punkt. Und wir sind sozusagen jetzt im letzten Drittel des Films oder vielleicht auch im letzten Viertel des Films.
Also die letzte halbe Stunde ziemlich exakt ist das, ja.
Wenn Gilderoy nachts sich bedroht fühlt und dann von seinem Zimmer aus direkt ins Studio kommt und wir sehen dann nochmal Szenen vom Anfang, wo er sich den Film zeigen lässt. Und dann hören wir ihn allerdings, und zwar mit einem italienischen Dub.
Genau.
Das heißt also, er ist synchronisiert worden auf Italienisch. Und das Spiel ist auch ein kleines bisschen anders. Und da wollte ich erstmal fragen, bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, wie fandst du das eigentlich, diese Idee zu sagen, okay, wir ändern jetzt sozusagen einfach mal komplett die. Wir halten den Film mal eben an, spulen kurz zurück, nehmen ein anderes Band raus, synchronisieren das und hauen das einfach ans Ende. Und alles ist irgendwie jetzt gefühlt in seinem Kopf. Wie findest du das?
Naja, es ist erstmal überraschend so. Das weiß ich noch. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich einfach überrascht, was so jetzt hier passiert, weil ich mich eh vorher schon fragte, wo soll dieser Film denn eigentlich hinführen? Ne? Worauf soll das Ganze hinauslaufen? Und da macht Strickland halt so sein ganz eigenes Ding. Und das ist ja erstmal was, ne? Ich mag die Filme von David Lynch, ich mag auch andere eher surreale Geschichten, die irgendwie sich auf der Leinwand abspielen. Und Das geht hier in eine ähnliche Richtung. So, es verliert einfach so ein bisschen einen sinnvollen roten Faden und löst sich eher auf in irgendwas Abstraktes. Und ich wollte das dann gar nicht so durchdringen, sondern mich dann einfach da reinfallen lassen und habe jetzt auch beim erneuten Gucken festgestellt, dass ich irgendwie zwar so ein paar Interpretationsansätze in mir fühle, aber die gar nicht so dringend weiterdenken mag und die gar nicht so dringend irgendwie versuchen will, irgendwelche Knoten aufzulösen, weil ich einfach die Art und Weise, wie das hier gemacht ist, so wie sie ist, total schätze und eben auch mag, dass einiges im Dunkeln gelassen wird, so im wahrsten Sinne des Wortes, was die Bilder angeht, aber eben auch was die Geschichte angeht, dass hier das Ganze für Gilderoy immer unklarer wird. Und eben für uns als Betrachter ganz genauso. Also, dass wir gleichermaßen jetzt nicht den Verstand verlieren, aber gleichermaßen vielleicht die Kontrolle verlieren und gleichermaßen für uns verschwimmt, was für den Hauptcharakter jetzt nur Realität und was Fiktion ist. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und das ist so ein schön schleichender Prozess in diesem Film, der sich da in dieser letzten halben Stunde vollzieht. Denn es kommt nicht mit dem Dampfhammer. Es kommen erste Anzeichen, dann kommt zweite Anzeichen und dann plötzlich kommt so um die Ecke, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Und das finde ich toll, weil das auch mit dem Charakter was tut. Man sieht es plötzlich an einem nicht mehr korrekt sitzenden Hemd, an verwuschelten Haaren, an ganz vielen kleinen Details, dass irgendwas nicht stimmt. Und dass irgendwas plötzlich anders ist. Und dass Gilderoy sich verändert in all dem, was da passiert. Ne? Aber das passiert eben vorher auch schon durch einen Wutausbruch. Und das passiert vorher schon durch plötzlich verschwundene oder nicht existente Airline-Tickets und was auch immer noch so alles da an kleinen Dingen so passiert. Ich finde, das hat Strickland hier A gut geschrieben und B auch gut umgesetzt. Es ist keine stringente Handlung, aber das muss es auch nicht sein. Und das will es an dieser Stelle auch gar nicht sein. Denn ich glaube, Strickland will mit diesem Film, wenn er einen Punkt machen will, einen ganz anderen Punkt machen.
Die Frage nach dem Punkt ist natürlich berechtigt. Mhm. Wir alle suchen ja schon irgendwie nach dem Grund, warum schauen wir das eigentlich? Ne?
Ja.
Was möchtest du uns denn eigentlich sagen? Und möchte einen kleinen Einschub machen, weil ich das eigentlich ganz gut finde an der Stelle. Und zwar, wer vielleicht draußen kennt, Robert McKee ist halt wirklich wahnsinnig bekannter, großer Drehbuchautor unserer Zeit. Hat viele bekannte Filme gemacht und geschrieben. Und er selber hat aber auch ein Buch über das Drehbuchschreiben hat er geschrieben. Gibt es auch mittlerweile schon ein Nachfolgebuch dazu, ein Ergänzungswerk. Und er unterteilt in seinem Buch über das Drehbuchschreiben so in drei Plotstrukturen. Das eine ist so ein Archeplot, da Kausalität, geschlossenes Ende, lineare Erzählstruktur, viele externe Konflikte, einzelne Protagonisten und eine beständige Filmrealität. Dann gibt es den Antiplot, also da bestimmen Zufälle, nicht-lineare Erzählweise und eine inkonsistente Filmrealität. Und dann gibt es den dritten, den Miniplot. Das hat meistens ein offenes Ende, innere Konflikte, viele Protagonisten und passive Hauptfiguren.
Mhm.
So. Und das finde ich erstmal ganz gut zu wissen, dass man sagt, okay, wo meandert der denn eigentlich rum? Der Strickland. Nämlich irgendwo zwischen Antiplot und Miniplot. Und ich bin mir ziemlich sicher, dem Strickland ist das herzlich egal, was das für eine Plotstruktur ist, sondern der hat sich einfach gedacht, ich möchte gerne dieses Thema, das möchte ich gerne aufbereiten. Was kann ich alles in den Film reinwerfen? Und dann fängt er an, eine Szene zu schreiben. Die Szene läuft gut und dann schreibst du eine zweite, dritte, vierte Szene und dann guckt mal, wie man die miteinander verbinden kann. Und irgendwann kommst du an diesen Punkt, okay, ich habe hier schon sowas Ähnliches wie eine Struktur, aber wie kriege ich das irgendwie sinnvoll irgendwie in Form? Du brauchst eine Art Climax oder irgendwas, wo das hingeht, damit die Leute nicht ganz enttäuscht sind. Weil dein eigentliches Ziel ist ja, du willst ja das, um was es geht, eben halt zeigen. Und das reicht dir schon. Du willst dich aber nicht sklavisch an diesen Plot halten müssen. Also hatte er dann sozusagen einfach die Idee, was passiert, wenn ein Teil des Films, den wir nicht sehen, zu seinem eigenen Film wird. Das finde ich tatsächlich echt so einfach, wie es ist, wie so eine Kopfgeburt. Ich finde das fantastisch, ich finde das ganz großartig. Das ist etwas, zu dem ich zu 100% relaten kann. Das kommuniziert direkt mit mir. Mhm. Ich liebe sowas, wenn sich das dann auf einmal dann im Kopf dann abspielt und diese Transition dahin, ne, vor allem, weil wir so gezwungen sind, dass wir das gerne immer alles linear lesen wollen. Und am Ende sagt Strickland so, ja nee, musst du doch einfach gar nicht. Lass es doch einfach mal endlich reinströmen. Nimm es doch einfach an. Ich gebe dir hier so viel mehr noch mit. Und das macht mir wahnsinnig viel Freude.
Ja, das geht mir ganz genauso. Und wie gesagt, also ich glaube, Strickland will auch schlussendlich mit diesem Film einen ganz anderen Punkt setzen. Und das streut er eigentlich durch den ganzen Film überein. Also wenn man sich den Film mal unter der Prämisse anguckt, wie wird eigentlich hier in diesem Studiosystem mit Frauen umgegangen? So, da macht er eigentlich seinen Punkt. Und da macht er eigentlich seine Aussage. Und das macht er durch den ganzen Film hinweg. Das geht sehr früh los und das zieht sich bis zur quasi letzten Szene durch, mit der er auch diesen vollkommen offenen Schlusspunkt seines Filmes dann setzt, bevor der Abspann rollt. So, also es geht ihm hier in meinen Augen ganz klar darum, so wie sich eben Männer in diesem Studiosystem, auch in dieser Zeit, aber ich glaube, er möchte den Punkt auch ganz generell machen, gegenüber Frauen verhalten, mit denen umspringen, Frauen herabwerten und mit fürchterlichen Methoden zu Dingen zwingen, die sie nicht tun wollen, und hier in diesem ganzen Ding auch angrapschen und ja, was hier alles auch passiert, ne? Und das ist, mal ist das sehr subtil, mal ist das sehr offensichtlich, und er streut das aber durch den ganzen Film hinweg ein. Und ich glaube, das ist halt eben so, so ein Kernding, was ihm wichtig war, was er zeigend zur Diskussion stellen möchte, anprangern möchte, wo er seinen Kritikpunkt setzen möchte, worum dieser ganze Film dann auch irgendwie mit drumherum gestrickt ist.
Gerade bei diesem Thema mit, wie blickt ihr eigentlich auf Frauen in dem Film, hatte ich noch eine interessante Beobachtung, die ich vielleicht noch kurz mit dir teilen möchte. Und zwar ganz am Anfang läuft doch der Gilderoy diesen Gang entlang der Sekretärin hinterher, und der Kamerablick geht aber tatsächlich wirklich von ihren Oberschenkeln sehr lange über ihren Hintern nur bis zum Rücken. Wir sehen aber zum Großteil wirklich im Frame eigentlich ihren Hintern. Und dann haben wir den Umschnitt auf sein Gesicht. Sein Gesicht ist allerdings nicht auf diesen Hintern gerichtet und auch nicht lüstern, sondern es guckt eigentlich eher so ein, okay, mal schauen, was mich jetzt hier erwartet.
Ja.
Also dieser Umschnitt. Und da habe ich ganz kurz drüber nachgedacht, okay, Strickland, was möchtest du jetzt in mir evozieren? Also was willst du da jetzt sozusagen herausfordern? Wo willst du mich jetzt gerade hinlenken? Ist dir die Szene auch aufgefallen?
Ja, und ich glaube, er spielt mit Erwartungen und bricht dann danach damit. Also ich glaube, er möchte etwas, das ist wie so ein Schubsen in eine falsche Richtung und einem danach den Stinkefinger zeigen mit, nee, in die Richtung geht's aber gar nicht so. Also so war mein Eindruck, so ein Provozieren in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, die Szene ist mir definitiv aufgefallen, weil sie auch sehr, sehr offensiv ist, sehr, sehr offensichtlich ist. Und finde ich spannend, dass er das so gewählt hat, weil also der Rest des Films zeigt da ganz klar in die Richtung den Stinkefinger. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ja, heranlocken an die Sehgewohnheit und dann eben die Faust auspacken. So, in dieser Art, oder? Wie hast du das für dich empfunden, dann so im weiteren Verlauf des Films?
Weil es vor allen Dingen auch so am Anfang ist und es ist eine Person ist, die mir eigentlich dann auch im weiteren Verlauf her als super unsympathisch dargestellt wird, also diese Sekretärin da. Dieser objektifizierende Blick da drauf war erstmal so ein, kann ich nicht einordnen, aber in dem Rest des Films wiederum kann ich sehr wohl einordnen. Sprich also, diese Person ist selber sehr oberflächlich, sehr, sehr kalt und unnahbar, und da hat er einen objektifizierten Blick drauf, während er hingegen bei den anderen SchauspielerInnen, die da in dem im Studio sind, ganz anders draufhält und die auch gar nicht so etabliert und da auch gar nicht auf den Hintern draufhält oder so. Vielleicht mal auf die Schuhe, daran kann ich mich noch entsinnen, aber ansonsten das komplett alles ausspart. Also vielleicht tatsächlich, musst du recht haben, so eine Art, so eine kleine Randnotiz, so eine Bemerkung von ihm, so ein ich locke euch mal in die falsche Richtung. Aber ganz ehrlich, das habe ich noch nicht komplett durchdrungen. Also ich habe es nicht richtig gegriffen, muss ich sagen.
Es ist ja vielleicht auch einfach der Blick sämtlicher anderen Männer, die uns hier in diesem Studio gezeigt werden, oder fast sämtlicher anderer Männer hier in diesem Studio auf die Frauen. Vielleicht wollt ihr uns das auch andeuten. So dieser Blick, der an diesem Ort ansonsten gegenüber Frauen vertreten ist. Und dann eben der Umschnitt auf Gilderoy und Moment mal, Gilderoy tut aber was ganz anderes. So, ja. Ne? Nur mal als Denkansatz. Schlussendlich sagen kann ich es nicht, aber ich glaube, in so eine Richtung wird das gehen.
Aber was ich sagen kann, in diesem Film steckt so viel mehr, als was wir heute in diesem Gespräch noch ergründen könnten.
Ja.
Deswegen meine Frage, Udo, hast du denn etwas, worüber wir noch unbedingt noch sprechen sollten?
Ja, ich habe da noch eine Abschlussfrage, bevor wir Richtung Fazit schlittern. Vielleicht kannst du mir da nämlich eine Antwort liefern, weil ich habe da eine Sache, die mir immer wieder auffällt und wo ich selber noch dran rumrätsel, warum es da ist, ob das nur was ist, was optisch toll aussieht und ein bisschen mehr Stimmung bringt, oder ob es noch eine Aussage hat. Und das sind nämlich die immer wiederkehrenden Stromausfälle. Was ist da in dir vorgegangen? Hast du da irgendeine Verbindung gesehen zu dieser Geschichte? Hast du da eine tiefere Bedeutung drin erfassen können? Wenn ja, teils mit mir bitte.
Ich habe das so empfunden, dass da der Film anhält. Die können dort auf einmal privat sein, die können dort persönlich sein, die machen da ihre Späßchen und können die Zeit, die sie da drin ja nur zum Arbeiten da sind, jetzt anders gestalten miteinander. Und sie hängen ja dem Gilderoy mehr oder weniger an seinen Fähigkeiten, was er alles kann. Dann macht er sozusagen was und das wird es mit diesen Sounds, diese ganzen Kunststückchen. Und die haben eine ganz andere Verbindung zueinander in diesem ganz kleinen, kurzen Moment. Mhm. Ich erinnere mich gerade an den Moment, ne, wo er das, wo er diese ganzen Geräusche macht. Und da dachte ich mir so, also das ist wie so ein kleiner Einschub vom Film, so wir machen mal eine ganz kurze Verschnaufpause,
ja.
Zum einen, dann eben halt noch, um denen noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, damit die auch ein bisschen miteinander bonden können, damit man vielleicht so eine, ich will nicht sagen Liebesgeschichte oder irgend sowas, aber damit man sowas eventuell schon mal so antizipieren kann, ne, aber am Ende macht der Film ja auch bloß nicht. Zum Charakterisieren reicht es auf jeden Fall, das muss ich schon mal sagen, das hat funktioniert. Deswegen, ich habe es so als schönen Kniff verstanden, wie man dem Film noch ein bisschen mehr Tiefe geben kann. Also wie ich sozusagen innerhalb dieses Settings das Setting noch anders nutzen kann, wenn eben halt der Ton im Studio, im Alltag keine Rolle mehr spielt.
Du hast recht, es macht halt durch diesen Wechsel, gerade diese Szene, wo er diese UFO-Geräusche macht, einfach, das macht ganz kurz einen ganz anderen Film. Da musste ich schon fast irgendwie an so eine Art Hangout-Movie denken, an so ein Linklater-Setting oder sowas, wo einfach ein paar Freunde zusammensitzen und Quatsch zusammen machen, gleich die nächste Flasche Wein aufmachen und über irgendwelche Dinge erzählen. Ne? Es macht eine ganz andere Stimmung zwischen den Charakteren. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine richtig starke Szene, so zwischen allen und in diesem Kerzenschein, in dieser ganz kleinen Lichtglocke da drin. Wahnsinn.
Mhm. Und das ist ja auch so ein Ding, wie die das dann halt auch entsprechend geleuchtet haben. Das macht ja dann auch nochmal wirklich so ein Feeling, so eine Stimmung und das war geil. Also ja. Das mochte ich sehr.
Mochte ich auch in seiner Szene, wo er da auf diesen Zweigen da so rumtapst, ne, und da dieser ganz kurze, quasi intime Moment dann da passiert, so mit ist auch mit Silvia, ne? Ja, ich glaube schon.
Ja, genau.
Genau. Das ist irgendwie schön, so dann dieses Zusammenkommen von diesem minimalistischen Kerzenlicht, diesen tollen Geräuschen von diesen Zweigen, diesem Moment zwischen den zwei Charakteren, das hat so was ganz Nahes, was ganz Verbundenes, Warmes, Offenes, Verletzliches irgendwie. Das ja auch ein besonderer Moment in diesem Film.
Mhm, definitiv.
Ach, das ist einfach ein schönes Ding. Also wegen mir können wir Richtung Fazit schlittern. Ich bin hier ganz, ganz selig.
Tatsächlich, ich würde mich wahrscheinlich auch an vielen Stellen einfach nur wiederholen oder irgendwelche Anekdoten jetzt ausgraben, aber wir haben, glaube ich, heute schon viel rausgeholt und deswegen steige ich jetzt gleich mal ins Fazit ein, weil ich gerade einmal im Fluss bin und kann zuerst mal sagen, eine dicke Empfehlung für ihr da draußen, die hier schon so oft bei uns eingeschaltet habt. Ihr wisst, was für Filme wir mögen und das ist einer von eben halt genau den Filmen, die perfekt eigentlich zu uns passen. Und wenn ihr das bisher hier auch alles gemocht habt, dann könnt ihr bedenkenlos zuschlagen, denn das ist wirklich ein Film, nicht nur für die Augen, sondern eben halt auch für die Ohren, ganz besonders für die Ohren, für Menschen, die sich wirklich mal dafür interessieren, wie hat man das eigentlich gemacht, was gab es da, wer möchte da mal ein bisschen reinschnuppern, das ist der ideale Film, würde ich sofort empfehlen für jemanden, der sich damit mit auseinandersetzen will. Und wie ich es auch schon zu eingangs gesagt habe, wenn man auch nur irgendwie audiophil veranlagt ist die Nostalgie hören möchte, dann musst du hier einschalten. Unbedingt. Ganz dicke Empfehlung und toller Film.
Ja. Udo. Ja, das unterstreiche ich erstmal. Der Film ist was für Cineasten, der Film ist was für Liebhaber von Tönen, Klängen, Geräuschen, Musik, Bildern, Filmsprache, Kameras, von tollen, körnigen Momenten, von schöner Lichtsetzung und all diesem Ganzen. Und was mich dazu auch noch ganz besonders begeistert, ist, ich habe den jetzt zum letzten Mal mit zwei wirklich tollen Freunden hier hier schauen können. Da war ich zum Essen geladen und wir haben da immer unseren Filmabend und waren da auf der Couch und haben diesen Film geguckt. Ich habe den da mitgebracht und die beiden wussten nicht so richtig, was sie da erwartet. Und waren auch erstmal, ja, du warst ja auch schon da, du weißt, von wem ich spreche.
Ich habe die Bewertung auch gesehen.
Ja, ja. Und waren danach erstmal ganz still und so ein bisschen, wirkten ein bisschen wie überfahren. Und ich fand es so schön, dass ich dann auch erstmal einfach ein Gespräch darüber entwickelt hat. Das ist ein Film, über den man sprechen kann. So wie hier im Podcast, so wie da auf der Couch, weil er einen hinterlässt mit ganz vielen Gedanken, mit Fragen, mit Ideen, mit ganz viel an Inhalt. Und dabei ist das eigentlich ein Film, der auf dem Papier erstmal total dünn erscheint. Aber das ist er gar nicht. Es steckt so unglaublich viel drin, das einen begeistern kann, aber über das man auch einfach sprechen kann. Das ist ein Film, der im Kino, glaube ich, einfach verbindet, wenn man danach sich an der Bar trifft und sich irgendwie noch 2-3 Stunden in Gesprächen verliert bei irgendeinem leckeren Getränk oder eben auf der Couch, indem man einfach noch was drüber quatscht oder der halt nach und der hinterlässt was. Und das ist kein Film, den man schnell wieder vergisst, ganz im Gegenteil, das ist ein Film, der bleibt und das mag ich sehr. So, also, was soll ich sagen? Gucken, das lohnt. Hören, das lohnt. Es ist ein tolles Ding.
Dann haben wir es, Udo.
Dann haben wir es. Ich will nochmal Werbung machen für mein neues Album. Das ist ganz frisch rausgekommen und ich freue mich immer. Wir machen das hier ja immer mit viel Herzblut, mit viel Zeit, mit viel Energie. Einfach für euch, ohne da irgendwie großartig irgendwelche Werbung reinzuklatschen oder sonst was. Und bei den Dingen, die wir so tun, muss das irgendwie sein. Also ich habe Musik gemacht, das kann man auf Bandcamp hören. Ein ganz neues Album, was da ist. Es sind ruhige Klänge, es sind sehr filmmusiklastige Klänge. Es ist ein bisschen Trip-Hop-Einschlag mit drin. Also für Leute, die Lust auf Ambient-Musik haben, die Lust auf ein bisschen Trip-Hop-Sound haben, die ein bisschen Lust auf klangexperimentelle Dinge haben, die auch Lust haben, so ein bisschen von dem, was ich vorhin berichtet habe, so ein bisschen Kabel- und Knöpfe-Spielerei, die das mal erleben wollen. Guckt bei Bandcamp vorbei, Low Orbit Drift, das neue Album, ganz, ganz frisch da und wie ich finde, sehr, sehr interessant geworden, sehr schön geworden. Es ist eine Klangwelt, in die man sich auch einfach mal reinschmeißen und verlieren kann und eine halbe Stunde der Realität ganz gut entfliehen kann. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal ein Ohr riskiert, vielleicht sogar zuschlagt. So, die Welt für Musiker ist nicht leichter geworden und ich bin froh über jeden Menschen, der oder die da reinhört.
Dicke Empfehlung auch von mir. Ich habe es vorbestellt gehabt und an dem Tag, als du es dann veröffentlicht hast, lag es dann direkt auf meinen Ohren. Und es ist ein Album, was wirklich sehr gut passt, gerade auch zu den Sirenen auf Olympus Mons, so als Aftermath. Es ist wirklich sehr schön. Tolle Soundscapes, die du da gemacht hast.
Dankeschön.
Und, ja, ich warte noch auf den Moment, bis die Musik dann auch irgendwann bei an Social Media verfügbar ist, dass ich die dann für meine Stories nämlich verwenden kann.
Ah,
denn Udos Musik ist perfekt, passt meistens sehr gut zu meinen Bildern, die ich mache und da unterlege ich die meistens mit seiner Musik.
Oh, das ist total schön, ich danke dir. Ja, das mit der Veröffentlichung, mit irgendwie den ganzen anderen, da lasse ich mir noch ein paar Tage Zeit zu. Ich finde Bandcamp irgendwie so das fairste Modell, was es so für Musiker gibt. Das ist nochmal ein eigenes Gespräch, ne? Aber was Spotify da so die letzten Jahre abgezogen hat, ist ganz furchtbar und in Verein, der überhaupt gar keine Unterstützung und gar keinen Cent verdient hat, weil das an die Künstler auch einfach nicht weitergibt so. Und die anderen sind zwar hier und da ein bisschen besser, aber es ist alles ein sehr ausbeuterisches, sehr, sehr komisches System. Dementsprechend versuche ich das erstmal über Bandcamp in die Welt zu tragen, weil ich das einfach gerne unterstützen mag, dieses System, weil das für mich so das fairste Modell ist im digitalen Bereich, was ich da so sehe. Ja. Und dann kommt es einfach etwas zeitverzögert in die ganzen anderen rein. Irgendwann Anfang nächsten Jahres. Mal schauen, wann das so wird. Gucken wir.
Sehr schön. Ausblick. Und zwar, wir haben schon beim letzten Mal gesagt, wir sprechen in der Dreierrunde über Dark City
von
Alex Proyas.
Aha.
Und habe jetzt bei der Recherche festgestellt, dass unsere lieben Kollegen vom Bahnhofskino gar nicht vor langer Zeit darüber gesprochen haben.
Das,
vor gar nicht so langer Zeit.
Das ist uns völlig egal. Ich höre die Folge dann einfach erst danach. Ich habe es nämlich auch in meiner Liste, weil ich im Bahnhofskino immer gerne reinhöre. Aber tatsächlich habe ich noch kein Ohr riskiert. Das mache ich dann auch erst nach unserem Gespräch.
Genau. Dann fehlt ja eigentlich nur noch ein Zweiergespräch, nee, das muss man doch nochmal announcen.
Nee.
Oder hast du?
Ja, der Daddio hier, da wirst du dich nicht drum drücken. Der liegt hier bereit, der ist bereit. Wir versuchen das seit Monaten und da, hier ist es jetzt ganz offiziell, Basti. Daddio. Wir werden uns in ein Taxi werfen und sehen, was in diesem Taxi so passieren mag.
Da bin ich mal gespannt, ob wir es sogar noch dieses Jahr schaffen oder ob es dann im nächsten Jahr kommt. Das werden wir alles rausfinden, das werden wir alles
so
sehen.
Das stimmt.
Genau, ihr werdet es auch rausfinden. Vielleicht kommt noch eine kleine Überraschung. Was ich allerdings ganz gerne noch fragen möchte, und zwar, das geht an euch da draußen, die ihr uns schon so lange zuhört. Wir sind bald in unserem 8. Jahr angekommen und wir haben tatsächlich überlegt, es gibt hier mein Lieblingskino und ich werde auch nicht müde, dieses Kino zu erwähnen, das Luru-Kino. Habe ich einen sehr guten Kontakt und guten Draht dazu und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dieses Kino eben halt auch mal für einen Abend zu bieten, beziehungsweise zu nutzen. Und da ist natürlich die Frage, Mensch, könnten wir nicht einfach mal so einen Geburtstag mit unseren ganzen zuhörenden Menschen vielleicht gemeinsam verbringen? Wenn ihr also auf sowas mal Bock hättet, Frage an euch, habt ihr da drauf Bock? Möchtet ihr mit uns zusammen mal einen Film schauen, vielleicht dann auch im Foyer dann noch darüber sprechen oder uns einfach mal kennenlernen und Hallo sagen? Dann lasst uns doch einfach mal wissen. Wir kriegen von euch ein bisschen Rückmeldung und dann wissen wir, aha, das könnten wir mal machen. Schreibt es uns in die Kommentare, überall, wo es euch hinpasst, schreibt uns eine E-Mail. Wir haben letztens auch eine ganz tolle E-Mail bekommen, weil ich den Namen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich den nennen darf, deswegen sage ich einfach nur danke, dass du uns nochmal geschrieben hast. Sehr schön. Und das könnt ihr gerne auch tun. Schreibt uns, wenn ihr da Bock drauf habt und da freuen wir uns.
So ist das. Ja, dann freue ich mich auf die weiteren Gespräche. Mal gucken, wann wie was kommen wird und wünsche euch allen da draußen erstmal eine ganz wunderbare Adventszeit.
Ja, die wünsche ich euch auch und dir auch, liebe Odo. Und vielen Dank für das Gespräch, auch wenn es heute etwas fahrig meinerseits war.
Was?
Ein langer Tag, aber...
Nee, da hat man nichts von gemerkt, Basti. Da war gar nichts fahrig. Das hat alles gesessen. Wiener Eins, wie immer.
Dann, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Bis dann. Nicht Adios gesagt hat, das sage ich jetzt einfach hinterher. Adios.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn los?
Ich weiß auch nicht, das ist völliger Aussetzer, es ist spät.